hätte gerne auch so ein bisschen unser Einstiegslied hätte ich gerne hier schön. Herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Oliver Hahn und bei mir ist wie immer Lukas Gröning. Hallo Lukas.
Hallo Olli.
Wir sind mitten in Dracula. Ihr hört, dass wir in der vierten Folge Dracula lesen. In dieser Folge haben wir Kapitel 10 bis 12 gelesen, aber ihr wisst ja, wie es läuft. Der Ablauf muss sein, ja. Also Lukas erzählt uns jetzt, welche Auflagen wir lesen, was vorher passiert ist, damit wir dann hier einsteigen können und dann besprechen wir alles, was uns damit irgendwie aufgefallen ist.
Genau, Dracula von Bram Stoker, 1897 ist die Geschichte erschienen. Wir haben beide die Version aus dem Fischer Verlag hier, die dritte und die achte Auflage. Du hast schon gesagt, Kapitel 10 bis 12 ist in unserer Version, in beiden Versionen sind das die Seiten 156 bis 213. Und genau, wir haben schon drei Folgen jetzt mittlerweile hinter uns. Die vierte hört ihr gerade und ich erzähle euch einfach mal, was in den Folgen davor so passiert ist. Da haben wir nämlich bereits begleitet einen jungen englischen Mann namens Jonathan Harker, der nach Transsilvanien gereist ist. Er hat das Ziel, das Schloss des Grafen Dracula zu besuchen, um diesen zu beraten. Der will nämlich eine Immobilie in London kaufen und Jonathan Harker ist sozusagen der, der ihm diese Immobilie schmackhaft machen soll und verkaufen soll. Er beschreibt dabei seine Reise in Tagebuchform und damit haben wir im Prinzip auch schon die Form generell dieses Romans vorgegeben. Es handelt sich nämlich um einen Epistolarroman. Das bedeutet, dass dieser Roman eben nicht uns klassisch erzählt wird, beispielsweise durch einen autorialen Erzähler oder durch eine Figur, die einfach aus ihrer Perspektive die Geschehnisse schildert und quasi zu uns als Lesern einfach so spricht, sondern es sind im Prinzip verschiedene schriftliche Quellen, die innerhalb der Geschichte entstanden sind und die wir sozusagen zu lesen bekommen. Das können dann Briefe sein, das können Tagebucheinträge sein, das können Zeitungsberichte sein, das können aber auch, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, Logbucheinträge eines Schiffes sein zum Beispiel. Genau, er reist also zu diesem Schloss, trifft dabei auch auf einige Dorfbewohner des Landes, die wirken sehr verängstigt, als er ihnen davon erzählt, wo er hin möchte. Und Jonathan ist das vollkommen egal, er reist trotzdem dorthin und trifft dort das erste Mal auf den Grafen Dracula. Dieser ist sehr höflich, wirkt sehr aristokratisch, aber auf eine gewisse Weise unheimlich. Es gibt so ein paar Merkwürdigkeiten an ihm, zum Beispiel erscheint dieser Graf nie bei Tageslicht, seine Hände sind ungewöhnlich kalt, er hat kein Spiegelbild und Jonathan sieht ihn sogar einmal, wie er senkrecht an der Mauer seines Schlosses herunterklettert. Das Schloss wirkt sehr düster und abgeschieden. Jonathan Harker fühlt sich dabei extrem isoliert und ihm wird im Verlauf der Zeit immer mehr klar, dass er in diesem Schloss ein Gefangener ist. Auf einem seiner nächtlichen Trips durch das Schloss begegnet er drei unheimlichen Vampirfrauen, die ihn verführen wollen. Und Graf Dracula greift in diese Situation sofort ein, nicht allerdings um ihn zu retten, sondern um zu sagen, nein, dieser junge Mann gehört mir. In der Folge bleibt Jonathan Harker ein Gefangener. Es gibt aber keine wirklich gefährliche Konfrontation mit dem Grafen selber, welcher in der Zwischenzeit seine Abreise nach England vorbereitet und das Schloss verlassen will, während Jonathan dort zurückbleibt, ohne dass wir zunächst erfahren, wie es mit seiner Situation weitergeht. Er kommt dort aus diesem Schloss schlichtweg nicht raus. Wir haben es in der Folge mit einem Schauplatzwechsel zu tun. Wir sind dann in England und bekommen die Einführung von Mina Murray vorgelegt. Das ist Jonathan Harkers Verlobte und ihre Freundin Lucy Westenra. Das sind zwei sehr bürgerliche junge Damen der damaligen Zeit. Und wir bekommen das meiste dort durch die Tagebucheinträge und Briefe, also generell durch die Schriften von Mina vermittelt. Unter anderem auch die Information, dass Lucy mehrere Heiratsanträge erhält, nämlich von einem gewissen Arthur Holmwood, einem Dr. John Stewart und einem Amerikaner namens Quincy Morris. Lucy akzeptiert Arthur Holmwood in der Folge als ihren zukünftigen Gatten. Wir haben eine weitere Figur, die uns etwas näher vorgestellt wird, nämlich einer dieser Menschen, die Lucy heiraten wollten, und das ist Dr. John Stewart. Der als Arzt vorgestellt wird und als Leiter einer psychiatrischen Klinik, der währenddessen auch einen ganz besonderen Patienten beherbergt, nämlich den guten Renfield. Das ist eine Figur, die mit gewissen Stimmungsschwankungen zu tun hat, teilweise extreme Aggressionen entwickeln kann und mit der Zeit eine Obsession entwickelt für das Verschlingen kleiner Lebewesen, wie zum Beispiel Ratten, Fliegen und so weiter. Wir bekommen in der Folge aber erstmal so ein bisschen gute Laune noch mitgeliefert, denn es ist Ferienzeit und Mina besucht Lucy in Whitby, einem malerischen, schönen, idyllischen Ferienort, bei dem sich beide extrem wohlfühlen. Interessanterweise ist der Friedhof der Lieblingsplatz von Mina, wo sie auch viel Zeit verbringt, ihre Einträge schreibt und so weiter. Und es gibt aber eine drohende Gefahr, wenn man so sagen kann, denn Mina beobachtet zunehmend, wie Lucy schlafwandelt. Das ist am Anfang noch relativ harmlos, so im Großen und Ganzen. Teilweise geht sie nur mal so ein paar Schritte durch ihr Zimmer. Zum Teil geht sie aber auch direkt in den Ort hinein und muss dann wieder eingesammelt werden, sozusagen. Aber das ist nicht der letzte Punkt des Unheils, wenn man so möchte, denn wir lesen einen Zeitungsbericht, in dem davon die Rede ist, dass ein geheimnisvolles Schiff in Whitby gestrandet ist, und zwar während eines Sturmes, dem schlimmsten Sturm, der seit Jahren dort gewütet hat. Alle Besatzungsmitglieder dieses Schiffes sind tot, nur der Kapitän ist festgebunden am Steuer mit einem Kreuz um seinen Hals. Wir erfahren auch über Logbucheinträge, was auf diesem Schiff so passiert ist. Also wir erfahren es nicht direkt, sondern wir lesen sozusagen über diese Logbucheinträge, was der Kapitän des Schiffes so mitbekommen hat, nämlich dass seine Crew nach und nach dezimiert wurde, die Crewmitglieder verschwunden sind, wahrscheinlich gestorben sind, aber so richtig klar wird das nicht, aber das ist sehr wahrscheinlich, das kann man sich irgendwie so denken. Und bis dann die Logbucheinträge irgendwann enden, während der Kapitän dann als Letzter auf diesem Schiff zurückbleibt. Wir bekommen außerdem mit über diesen Zeitungsbericht, dass ein riesiger schwarzer Hund von diesem Schiff gesprungen ist und in der Stadt verschwunden ist. Lucy leidet in der Folge immer mehr unter dem Schlafwandeln. Mina beobachtet das und beobachtet eines Nachts auch, wie Lucy wirklich bis hinein in den malerischen Ferienort hineingeht und dort sich eine riesige schwarze Kreatur über sie beugt, deren rote Augen besonders sichtbar sind. Diese Kreatur verschwindet, also je näher Mina an Lucy herantritt. Und es stellt sich raus, dass Lucy durch die Begegnung mit diesem Wesen Bissmale an ihrem Hals hat. Ihr geht es in der Folge zunehmend schlechter und Dr. Seward wird dann zur Hilfe gerufen, um sich um sie zu kümmern und ihren Heilungsprozess, wenn man davon reden kann, zu überwachen. Das gelingt ihm allerdings nur so semi-gut, so halb-gut, und deswegen ruft er aus Amsterdam Professor Abraham van Helsing hinzu, der ihm dabei helfen soll, Lucys mysteriöse Krankheit zu diagnostizieren und dabei helfen soll, sie zu heilen. Lucys Zustand ist in der Folge immer so ein bisschen sprunghaft. Mal geht's ihr wieder richtig gut, mal geht's ihr wieder richtig schlecht. Und die letzte Passage, die wir vor dieser Folge gelesen hatten, endet damit, dass Lucys Zustand sich aus dem Nichts radikal verschlechtert und Dr. van Helsing, der zwischenzeitlich wieder nach Amsterdam gereist ist, bitte umgehend wieder zurück nach London kommen soll. Und damit erzählt uns Olli jetzt, was wir für diese Folge gelesen haben.
In dieser Folge erfahren wir, dass Jonathan wieder mit Mina vereint ist. Sie hat ihn zurück zu sich nach Hause geholt und hilft in der Anwaltskanzlei mit und pflegt Jonathan, da der immer noch unter den Nachwirkungen seiner Erlebnisse in Transsilvanien leidet. Mr. Hawkins nimmt beide in seinem Haus auf, macht so einen stiefväterlichen Eindruck. Und macht auch Jonathan zu seinem Partner in der Kanzlei, die jetzt Hawkins und Harker heißt. Doch schon bald verstirbt Hawkins und das junge Paar bleibt erst einmal auf sich allein gestellt. Unterdessen berichtet ein Arztkollege Dr. Seward in seinen Aufzeichnungen von seinem Patienten Renfield. Dr. Seward ist in der Zeit mit Lucy und dem Abenteuer auf dieser Seite beschäftigt, dazu komme ich gleich. Der Arztkollege berichtet, dass Renfield immer wieder Ausbruchsversuche unternimmt, unheimliche Verhaltensweisen zeigt und sogar diesen Arzt mit einem Messer angreift. Besonders auffällig ist, dass Renfield immer zum Nachbaranwesen fliehen will, in das kurz zuvor zahlreiche Holzkisten geliefert wurden. Der Zustand von Lucy Westendra hat sich nicht gebessert. Angesichts der Situation ruft Dr. Seward seinen alten Mentor Van Helsing zur Hilfe. Als der eintrifft, ist er erschüttert über den Anblick von Lucy. Arthur, ihr Verlobter, wird sofort benachrichtigt und eilt herbei, sobald es ihm die Pflege seines eigenen Vaters erlaubt. Um Lucys Leben zu retten, führt Van Helsing eine Bluttransfusion durch. Arthur spendet sein eigenes Blut. Die Menge, die Lucy fehlt, scheint geradezu ungeheuerlich groß. Gemeinsam entdecken Van Helsing und Dr. Seward zwei kleine Bissspuren an Lucys Hals. Während Arthur zurück zu seinem Vater reist, kehrt Van Helsing zurück nach Amsterdam, um dort weitere Bücher und Instrumente zu holen. Dr. Seward soll währenddessen Wache halten, gerade in der Nacht. Dank weiterer Transfusionen erholt sich Lucy aber zeitweise sehr gut, sodass auch Dr. Seward nun endlich etwas Schlaf finden kann. Doch am nächsten Tag ist Lucy noch abgezehrter als zuvor, weshalb erneut Transfusionen durchgeführt werden müssen. Van Helsing bringt schließlich Knoblauchblüten mit und erklärt, dass Lucy sie im Zimmer behalten und einen Kranz in der Nacht tragen soll. Lucy ist verwundert und verärgert, gehorcht aber letzten Endes. Doch in einer Nacht entfernt ihre Mutter die stinkenden Blumen in dem Glauben, Lucy damit einen Gefallen zu tun, und öffnet das Fenster. Während der nächsten Nächte wacht Van Helsing selbst über Lucy. Es scheint, als gehe es ihr besser, doch immer wieder schlagen irgendwie Zweige oder Fledermausflügel gegen die Fenster. Zur gleichen Zeit berichten die Zeitungen, dass in der Umgebung ein Wolf aus dem zoologischen Garten entkommen sei, der später jedoch wieder zurückgekehrt ist. Van Helsing sendet von Amsterdam aus ein dringendes Telegramm an Dr. Seward, in dem er ihm nochmals ermahnt, unbedingt für den Schutz mit Knoblauch bei Lucy zu sorgen. Doch die Nachricht erreicht ihr Ziel zu spät. In jener Nacht kann Lucy nicht einschlafen. Ihre Mutter legt sich zu ihr, um sie zu beruhigen. Doch draußen flattert weiter die Fledermaus und schließlich bricht der Wolf durch das Fenster. In Panik reißt die Mutter Lucy den Knoblauchkranz vom Hals, erleidet einen Herzinfarkt und stirbt. Lucy wird bewusstlos und die Haushaltshilfen in der Küche liegen vergiftet auf dem Fußboden. Lucy ist überzeugt, dass ihre letzten Stunden geschlagen haben. Am nächsten Morgen treffen Dr. Seward und Van Helsing im Haus ein. Sie versuchen verzweifelt, Lucy mit Brandy und einem heißen Bad wieder zu Kräften zu bekommen. Bald stößt auch Quincy Morris zu ihnen, einer von Lucys Bewerbern, der eine Nachricht von Arthur überbringt, der noch immer an der Seite seines kranken Vaters weilt. Und da Quincy der kräftigste der Männer ist, spendet auch er Blut für Lucy. Gemeinsam setzen Dr. Seward, Van Helsing und Morris alles daran, Lucys Leben zu retten. Doch ihr Körper verändert sich zunehmend. Sie wird bleich, dürr, das Zahnfleisch zieht sich zurück und ihre Zähne wirken ungewöhnlich lang und spitz. In ihren letzten Stunden sitzt Arthur in ihrem Bett. Trotz aller Mühen stirbt Lucy schließlich. Und Dr. Seward schreibt: Ich stand neben Van Helsing und sagte, nun hat sie wenigstens Frieden gefunden, das arme Mädchen. Nun ist alles zu Ende. Er wandte mir sein Gesicht zu und sagte mit tiefem, feierlichem Ernst, nein, leider nein, das ist erst der Anfang. Ich fragte, was er damit sagen wolle, aber er schüttelte nur den Kopf und antwortete, wir können für den Augenblick nichts tun, nur abwarten und die Augen offen halten. Und damit öffnen wir die Runde für unsere Themen.
Ja, Lucy ist tot und ich kann gleich sagen, bevor ich Kapitel 10 angefangen habe, wusste ich das. Denn wir haben es nicht gesagt, aber wir hatten so ein kleines Vorgespräch, in dem ich dir gesagt habe, dass aus irgendeinem Grund unser Chatverlauf bei WhatsApp weg war.
Ja.
Das heißt, ich wusste nicht genau, wie weit ich lesen musste für dieses Kapitel und habe dann mal also durchgeschaut und bin dann mal so durchgeguckt und habe gemerkt, ah, okay, bis Kapitel 12 wird es sein. Und dann habe ich aus Versehen den Anfang von Kapitel 13 gelesen.
Auf Lucys Beerdigung irgend sowas.
Ja, ne? Die Beerdigung war für den übernächsten Tag angeordnet worden. geworden, damit Lucy mit ihrer Mutter zusammen begraben werden konnte. Ja, okay, und ich dachte, okay, ist klar, gut, dann weiß ich ja, was die nächsten drei Kapitel passiert.
Das ist wie dein Spoiler bei der talentierte Mr. Ripley gewesen.
Ja, genau, richtig. Ja. Ja. Naja, da war es ja zum Glück nicht ganz so.
Nein, aber
auch so
das
ganz
ist auch
so weit
in
und so,
so einem Satz so runtergerutscht, weißt du?
Ja, genau, naja, richtig. Okay. Ja, deswegen wusste ich das natürlich schon. Und das ist natürlich auch der primäre Handlungsstrang, den wir hier haben. Also so der Mainplot dieser drei Kapitel, wenn man so möchte. Dieser langsame Todesmarsch von Lucy im Prinzip. Und der wird in Kapitel 10...
Wenn sie denn tot ist.
Wenn sie denn tot ist, ja, dazu kommen wir ja vielleicht noch. Ne?
Ja.
Und das wird uns im Prinzip ja, finde ich das ziemlich interessant, wie Bram Stoker das in diesem Roman macht. Das zieht sich durch all diese drei Kapitel, und zwar, dass wir im Prinzip zwei verschiedene Arten von Quellen haben, die diesen ganzen Weg begleiten, wenn man so möchte. Das sind zum einen vor allem die Tagebucheinträge von Seward, die dazu dienen, uns vor allem Informationen zu vermitteln. Also es ist so ein bisschen der, wenn man so möchte, Anwalt des Autors, der uns hier die Informationen über die Handlung sozusagen vermitteln möchte.
Ja.
Der uns Lucys Zustandsveränderungen beschreibt und diesen Heilungsvorgang beziehungsweise Krankheitsvorgang, wenn man so möchte. Und eine Charakterisierung von Helsings, zu der wir noch so ein bisschen kommen können dann später. Und das Interessante ist, dass diese Informationsvermittlung in puncto Zustandsbeschreibung und Charakterisierung von Van Helsing, dass das schon funktioniert auf eine Art und Weise bis zu einem gewissen Punkt, an dem wir nämlich zu Van Helsing selber kommen, der uns ja relativ wenig verrät, so genauso wie er Seward relativ wenig verrät.
Oder jedem anderen.
Oder jedem anderen, genau. Mhm. Und bei Seward entsteht allerdings dann so eine gewisse Lücke, dadurch, dass wir ja eigentlich wissen, wir haben es hier mit übernatürlichen Dingen zu tun. Weil wir wissen ja im Gegensatz zu ihm um Dracula. Sozusagen,
ja.
Dass das wahrscheinlich irgendwas mit diesem Vampir zu tun hat.
Ja.
Und da ist auch so ein bisschen der Punkt, wo Stewarts Weisheiten so ein bisschen aufhören, sage ich mal, oder sein Wissen aufhören, wo er im Prinzip nicht weiterdenken kann automatisch. Denn er denkt ja, das ist irgendwie eine Krankheit, die er noch nicht kennt. Deswegen, Van Helsing weiß vielleicht, wie man das behandelt und so, ne?
Ja.
Und so haben wir auf der anderen Seite diese Tagebucheinträge von Lucy, die zwischendurch immer kommen. Das ist so diese andere Art von Quelle, wenn man so möchte. Und die dienen ja in einer gewissen Weise der Beschreibung von Lucys Innerlichkeit, was aber sehr unzuverlässig ist im Prinzip, weil wir ja schon längst wissen, dass sie so sich so langsam im Sterben befindet, sehr kränklich ist und so und ihre ganzen Reaktionen auch auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen kontraintuitiv wirken, ne? Also es wird ja zwischenzeitlich beschrieben, dass sie sehr krank ist, aber gleichzeitig hat sie nach diesen Bluttransfusionen geht's ihr ja immer wieder erstaunlich gut, ne? Sodass sie auch gar nicht mehr sich daran erinnern scheint, dass sie krank war oder krank ist, ne? Also das wird ja wirklich so gesagt, dass sie dann, also zwischenzeitlich scheint es ihr so zu gehen, dass sie gar nicht ein Bewusstsein dafür hat, dass sie krank ist, wenn man so möchte.
Ja.
Und dadurch wirkt das alles sehr, 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 sehr komisch irgendwie, ne? Dass man weiß nicht so richtig, wozu diese Einträge so richtig da sind, ne?
Lucys Einträge,
mhm. Genau. Und das führt ja dazu, dass wir als Leser irgendwie in diesen Tagebucheinträgen von ihr was suchen, was uns irgendwie eine Information trotzdem gibt.
Ja.
Über diesen Zustand von ihr, vielleicht irgendein Hinweis darauf, was Dracula damit zu tun haben könnte oder sowas, ob irgendein Gedanke da drin steht, ne? Das heißt, was wir hier haben, ist so eine Art Interpretationsdruck bei uns als Lesern, der im Prinzip hervorgerufen wird. Ne? Also wir sollen jetzt anhand von Lucys Einträgen, wir bekommen nicht mehr, wie bei Dr. Seward, etwas über sie erzählt, sondern wir bekommen jetzt hier etwas hingeworfen, was wir interpretieren sollen und wo wir was rausziehen sollen und wo wir irgendwie selber sozusagen anhand dieser Einträge suchen sollen, was bei Lucy im Kopf oder im Körper eigentlich so richtig los ist. Was so ihre Perspektive, beziehungsweise die Perspektive vielleicht auch des Vampirismus da drin ist oder so, oder dieser Krankheit. So, wenn man
das klingt, glaube ich, jetzt ein bisschen anstrengender, als es eigentlich ist. Es ist jetzt, also, ja, ich glaube schon, du hast absolut recht, ja, und weil die Sachen, die sie uns ja so vor die Füße wirft und so erzählt, das sind ja Sachen, die können wir ja mit Dracula und mindestens Jonathans Erlebnissen in Transsilvanien in Verbindung bringen. Nichts von dem, was Dr. Seward tut, außer vielleicht die Einstiche, das wissen wir, ja. Und selbst diese Flattern der Fledermäuse kommt ja von Lucy, dass die da draußen hängt, ja. Und auch ihre Verfassung ist so. Das wissen wir, weil wir es irgendwie aus der anderen Ecke schon mal kennen. So, das ist so Transformation zum Vampir aus der Ego-Perspektive so ein bisschen, ohne dass sie weiß, was ist. Es wird ja dann später noch ein bisschen bisschen anders noch beschrieben. Das wechselt dann, glaube ich, so ein bisschen, weil hinten raus erkennen die ja, also die erkennen, wir erkennen dadurch auch, dass sich ihr Äußeres verändert mit den Zähnen und so weiter. Aber bis dahin ist sie, glaube ich, das Bindeglied zu unserem Vorwissen zu Dracula, ja, zu diesem Mystischen. Hm. Weil alle anderen sitzen ja drumherum und haben keine Ahnung. Es gibt ja nicht mal eine Vermutung einer Krankheit. Ja, die sehen, dass es ihr schlecht geht, dann geben sie ihr ganz viel Blut, dann geht es ihr wieder besser, ja, und dann passieren irgendwelche dümmsten Umstände, warum das alles nicht hinhaut, warum die Nacht wieder Dracula da kommen kann, was wir ja wissen. Wir wissen das, dass der jede Nacht da kommt und die dann leer saugt, aber die eben nicht. Und mich hat es so gewundert, als du es jetzt gerade gesagt hast, wegen dieser Krankheit, ja, im Grunde haben die keine Krankheit. Die haben keine vorläufige Diagnose oder sowas. Die kommen da mit ihrem Brandy und ihren heißen Bädern und schmieren da von Kopf bis Fuß die einen damit, in der Hoffnung, dass es dann wieder besser geht. Aber so eine vorläufige Diagnose wie, keine, was weiß ich, Anämie, irgendwas oder Lupus, war es meistens bei Dr. House immer mal, oder irgend so ein Kram, haben die ja nicht gehabt, wo sie sagen können, das ist es jetzt und so behandeln wir es. Das ist halt irgendwie, ja, Dr. Seward steht daneben, und macht im Grunde das, was Van Helsing sagt, ja, und irgendwas weiß Van Helsing, das sagt er nur keinem.
Ja, genau. Aber das ist das Interessante, dass man ja eigentlich gerade bei Lucy, man erfährt durch Lucys Tagebucheinträge auch nichts wirklich darüber, ne? Das ist das Interessante. Außer dann, wenn es dann später in diese Gefahrenbeschreibungen und so reingeht, ne? Aber über ihren eigenen Zustand scheint sie nichts wirklich zu wissen. Aber trotzdem fand ich das spannend, immer zu lesen, Lucys Tagebucheintrag, dass da immer mit die Hoffnung verbunden war, okay, jetzt könnte ich etwas über ihre Innerlichkeit erfahren, über das, was in ihr eigentlich vorgeht, über diese Dämonen, diese Träume, die sie hat und so weiter. Aber davon verrät sie ja auch nicht viel, ne?
Das ist nichts, ne? Gar nicht. Weil, stimmt, du hast recht. Wenn es ihr besser geht, ist sie quasi so gut drauf, dass dieser schlechte Zustand vorher im Grunde weggeschoben wird, ja, weil sie sich so sehr freut, dass es ihr nur endlich besser geht. Und dann ist auch egal. Dann isst sie und quatscht und macht und tut und sagt, Dr. Seward, schlaf ruhig, ich schlaf gerne jetzt ein, so, was ja auch verständlich ist. Das ist aber auch hier müssen wir halt auseinanderhalten, ne, zwischen dem Wissen, was wir vorher haben, ja, ja, und dem, was die haben. Aber ich würde es jetzt fast als naiv bezeichnen. Mhm. Ja, so, ach ja, heute geht's mir gut, dann vergessen wir doch einfach alles, genau, was es war. Die Ursache, keine Ahnung, ist mir egal, weil was alleine kommt, geht alleine.
Ja,
ja, und dann lassen wir es halt. Ja, ja, und dann geht's mir wieder schlecht. Ja. Und dann wieder hoch und dann geht's wieder schlecht. Also, ja, also dann haben drei Männer ständig Blut in die reingepumpt.
Ja, genau. Das finde ich auch so ein bisschen das Fatale daran, beziehungsweise das, was auch so ein unwohles Gefühl beim Lesen hervorruft, finde ich, dass ja auch wirklich die Schwächung dieser drei Männer wirklich beschrieben wird. Ne? Also jemand macht eine Bluttransfusion von den dreien und denen geht's wirklich schlecht. Die brauchen erstmal was zu trinken, die müssen sich erstmal erholen, die brauchen Schlaf und dann muss aber John Seward meistens noch die Nacht wach bleiben und auf Lucy aufpassen. Und das hat was unfassbar Böses, weil das wirklich auch so was Körperliches ist, was wir auch nachfühlen können. Schlafmangel zum Beispiel, ne? Oder so eine Schwächung oder sowas. Das ist was, mit dem man als Leser unbedingt auch copen kann. Ne? Also wir sehen jetzt in unserer Welt keine Vampire, aber sowas kennen wir auf jeden Fall. Und das ist überhaupt nicht schön. Und das ist umso zynischer, weil ja Lucy dadurch als so eine Art oder durch dieses immer wieder ausgesaugt werden, fast wie so ein schwarzes Loch erscheint, ne, was immer wieder befüllt werden muss im Prinzip, aber eigentlich weiß man, das bringt ja gar nichts.
Es ist ein Futtertrog.
Ja, genau.
Der immer wieder gefüllt wird.
Ja.
Und am Ende hat Dracula Blut von vier Leuten getrunken.
Genau. Und man könnte sich vorstellen, wie im Verlauf der Handlung dann das ganze Dorf irgendwann mal oder ganz London irgendwie mal ansteht und sowas. Und so eine Art Casting gibt noch.
Und alles geht durch Lucy durch.
Wer von den jungen, vitalen Menschen kann vielleicht Blut spenden für Lucy?
Genau. Also die Menge ist wohl so viel, dass wir nicht über, wir reden sowieso nicht über Beutel. Das wird ja nicht erst im Beutel abgefüllt und so ein Kram. Das wird ja offensichtlich 1:1 von Vene zu Vene gegeben oder so. Habe ich das jetzt verstanden? Da wird ein Schnitt hier und ein Schnitt da gemacht und dann geht das irgendwie. Van Helsing kriegt das hin. Genau ist es auch nicht beschrieben, muss man auch dazu sagen. Und offensichtlich ist das auch so viel, dass die Leute auch danach nicht gut aussehen. Die sehen auch blass aus und denen ist schwindlig. Und denen wird immer geraten, Junge, du gehst jetzt heim, du ruhst dich richtig, richtig lange aus, isst dann richtig gut und richtig viel und trinkst Wein. ja, und dann geht's dir besser und dann kommst du bitte wieder.
Und bist 3 Tage später aber trotzdem noch nicht bereit, dass man so eine Transfusion wieder machen kann. Ne?
Ja.
Weil, ne? Weil man, es muss ja. ja immer wieder jemand anderes dann ran.
Das stimmt,
sozusagen.
Ja.
Genau. Und das im Zusammenhang mit dieser Naivität von Lucy, dass die dann gefühlt nach so einer Transfusion aufsteht und, oh, mir geht's gut, ne? War ich irgendwie krank oder sowas? Ist irgendwie was los? Finde ich unfassbar böse und gemein.
So es hat so eine gewisse Komik irgendwie dabei, ne?
Ja, hat's
also
auch.
So. Ja. Und das ist aber auch so zackig durchgeht, dass es dann einfach, also sitzt Dracula draußen und denkt sich, oh, okay, die ist, da ist wieder was zu holen, dann,
ja.
dann hole ich halt wieder was.
Ich mach an, so. Ja, genau.
Und die führen da irgendeinen Abnutzungskrieg, weißt du, und holen
ja.
den Leute ran, die das Blut in die reinpumpen, weißt du, und denken, ja, und der Einzige, der dann irgendwann mal die Frage gestellt hat, ja, wo geht denn das eigentlich hin, ist dieser Morris gewesen, der einfach dann gekommen ist, und meine Leute, die verliert so viel Blut, wo geht das hin?
Ich hab eine Erklärung dafür.
Wer nimmt das? Das Einzige, was ich kenne, sind die Vampirfledermäuse da aus der Wüste irgendwo,
ja.
die da, die Pferde haben so schlecht ausgesehen, so wie Lucy.
Stimmt,
ja,
ja stimmt, diese Geschichte gab's ja.
Ja, also.
Genau, ganz spannend. Scheint ja keiner zu wissen, außer Van Helsing, der irgendetwas zu wissen scheint.
Gut, jetzt haben wir es häufiger gesagt, jetzt müssen wir das Thema gleich abhaken. Mich hat das so genervt, Van Helsing weiß irgendwas, er macht irgendwas, er reist nach Amsterdam, holt Bücher, Instrumente, schickt Knoblauch, Sachen, erklärt aber niemals, warum er etwas tut.
Mhm.
Niemals.
Mhm.
Er kommt hin, sucht sie, guckt sich Lucy an, der befindet irgendwas und irgendwer soll irgendwas tun. Es gibt aber nie eine Erklärung dafür.
Mhm.
Zumal ja diese ganze Behandlung lassen die beiden ja sowieso unter sich laufen, ne? Dr. Seward und Van Helsing.
Mhm.
Arthur kommt recht spät dazu und sagt, hier komm, mach mal, mach mit deinem Vater, wir sagen dir Bescheid. Und Quincy Morris ist zufälligerweise da.
Mhm.
Ansonsten machen die das unter sich aus und selbst Van Helsing sagt nichts.
Mhm.
Und ich kenne dieses aus der Serie Lost. Bei Lost gab es einen Charakter, der hieß John Locke. John Locke war dieser ältere Dude, der in der echten Welt irgendwie da im Rollstuhl gesessen hat und auf der Insel plötzlich wieder laufen konnte und irgendwie den Scheiß durchdrungen hat. Ja, das hat er nur keinem gesagt. Und dann hieß es ständig bei irgendwie, ich glaube bei anderen Leuten auch, die haben sich getroffen und irgendwie eine Partei ist vor einem Bär weggelaufen oder was auch immer oder vor einer großen Monstrosität und alle haben gefragt, was geht hier vor? Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Das erzähle ich dir später. Kam nie. Ja, so, oder es wurde gefragt, was ist denn das? Ach, das kann ich dir jetzt nicht erklären. Das erkläre ich dir zu gegebener Zeit. Und dieses Aufschieben und dieses Mysteriössein und das große Geheimnis zurückhalten auf, also das fand ich, das hat mich richtig gestört. Ja, ich denke, ja, okay, come on, ey, wir wissen, dass du es weißt. Du hast den Dr. Seward, denn er macht alles, was du willst. Ja, der gibt die Bluttransfusion, der ist irgendwie offensichtlich halbwegs stabil, ist ja auch irgendwie ein Nervenarzt, weißt du so? Dann sag dem doch halt, was los ist. Weih den doch ein, ihr seid nur zu zweit und dann hängst du da an deinem Wissen nach.
Ja, was umso schwieriger dadurch ist, wenn man den Roman dann irgendwie 1897 gelesen hat und dieses ganze Wissen über Vampire noch nicht hat, ne? Also man weiß ja vielleicht zu der damaligen Zeit noch nicht, okay, was bewirkt Knoblauch bei Vampiren und so, ne? Das ist ja so dieser große Aufhänger, wenn es um den Heilungsprozess geht und so weiter. Das ist ja anscheinend auch eine riesige Katastrophe ist, wenn Lucys Mutter diesen Knoblauchkranz entfernt in ihrer Naivität, ne? Wir wissen mittlerweile, warum er das macht. Ich weiß nicht, ob man das 1897 wusste. Und das macht das Ganze auch so ekelhaft, weil man natürlich dieses ganze Wissen über Vampire nicht hat und gleichzeitig einem erscheint das so komisch auch, dass er das macht, ne? Also dass er ausgerechnet Knoblauch dann eben als Mittel sieht, ohne dass irgendjemand seiner Leser Anknüpfungspunkt dahingehend
ja,
hat, ne?
Ja, ich verstehe das schon. Mir geht es aber um diesen, was weiß ich, um dieses, nennen wir es mal Stilmittel.
Mhm.
Ein Charakter weiß etwas, ja, könnte es den Menschen der Gruppe sagen, ja, aber zögert es noch hinaus, um für was? Für den Effekt? Weiß ich nicht, ja. Ich hatte das letzte Mal, ich habe jetzt so eine Kurzgeschichte, Lengoliers gehört hier von Stephen King. Da gab es auch so einen Charakter. Mhm. Irgend so ein Dude, der hat das auch irgendwie relativ schnell durchdrungen und hat den aber erst gesagt, nein, das kann ich auch hier nicht sagen. Dafür müssen wir erst dahin gehen. Weißt du? Und dann waren sie dann dort, wo sie sind, und dann hat der irgendwas aufgebaut und irgendwie alle haben sie gefragt, was macht der denn jetzt da? Wieso holt der jetzt die Cola raus und so weiter? Und ich sag, ja, komm, Alter, jetzt sag's halt. Ja? Ja. Oder das ist so die große Offenbarung des Detektiven in einer Detektivgeschichte, der aber erst dafür sorgt, dass alle Beteiligten aus dieser Geschichte in diesem Raum versammelt sind, damit er sein großes Theater losreiten kann, dass es nicht der Gärtner mit der Harke war, sondern dass es eigentlich und so weiter. Weißt du, ich meine?
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Oh. Ich meine, es hat natürlich zwei Funktionen im Prinzip, dieses ganze Verheimlichen. Und das Interessante ist, Bram Stoker verrät uns das ja hier auch über eine andere Figur. Ne? Also die eine Funktion ist natürlich, man könnte vielleicht annehmen, Van Helsing weiß, dass Stuart in Lucy verliebt ist auf eine Art und Weise und will verhindern, dass er besonders emotional nochmal reagiert oder ihn irgendwie davon abhalten. Er weiß vielleicht nicht, was Stuart machen würde, wenn er erfahren würde, das hat irgendwas mit übernatürlichen Kräften oder so zu tun. Vielleicht kommt da irgendeine Handlung zustande, die darauf hinausläuft, dass er sich irgendwie in Gefahr begibt oder sowas. Oder er versucht, einen Vampir anzugreifen. Weil offensichtlich scheint Van Helsinger irgendetwas über Vampirismus zu wissen. Ne? Also zumindest lässt ja dieser letzte Satz, den du auch vorgelesen hast, er ahnt irgendwie, dass es mit Lucy irgendwie weitergeht. Ne? Ja. Also er scheint irgendwas dazu zu wissen, hat irgendwas in seinen Büchern gelesen. Und das andere erzählt er uns ja durch es gibt ja diese kurze Passage im Zoologischen Garten.
Ne? Ja.
Und da spricht ja ein Journalist, wenn man so möchte, mit diesem Zoologen. Und dieser Zoologe will keine Informationen von sich preisgeben über diesen verschwundenen Wolf sozusagen, der ausgebrochen ist, ne? Bevor nicht das Essen fertig ist. Ne? Und er sagt dann extra, oder bevor er nicht zu Ende gegessen hat. Und er sagt dann diesem Journalisten hier, Moment, tut mir leid, aber wir müssen jetzt erst warten, bis ich zu Ende gegessen habe und dann kann ich Ihnen sozusagen die Informationen geben. Und er vergleicht das mit dem Umgang mit Tieren. Also er sagt dann im Prinzip, man muss jemanden erst quälen, also die Tiere erstmal, die Wölfe erstmal schlagen im Prinzip oder uns sozusagen an der langen Leine lassen, beziehungsweise uns erstmal die Informationen vorhalten, sodass wir uns Fragen stellen, wenn man so möchte, bis dann sozusagen der Payoff, das Kraulen kommt, wenn man so will, ne? Also das ist so dieser, weil das kommt direkt danach und deswegen ist das direkt ein Vergleich im Prinzip, den er hier aufmacht. Ja. Ne? Deswegen ist das vielleicht nicht besonders elegant und für dich vielleicht nicht besonders befriedigend, um das mal so zu sagen, aber er erklärt uns im Prinzip dadurch das Stilmittel, was er hier anwendet, ne? Nämlich Informationsvorenthalt, um uns dann später die Aufklärung zu liefern, die uns dann ein befriedigendes Leseerlebnis vielleicht liefert.
Okay, das habe ich jetzt so nicht gelesen, aber ja, ich habe das so verstanden, dass der Zoologe einfach gerne zufrieden ist und keinen Hunger hat und gesättigt ist und seine Pfeife rauchen kann und dann kann der Interviewer gerne mit dem Gespräch anfangen. So,
ja. So kann man es natürlich auch lesen, ja klar.
Also so habe ich es jetzt einfach nur gelesen, aber gut, ja. Gut, das wäre natürlich witzig, wenn Bram Stoker dieses Stilmittel vorher zum Ding gefahren. Ja gut.
Ja. Aber natürlich ist die andere Erklärungsvariante ein bisschen eleganter, wenn man so will. Dass wirklich sozusagen hinter diesem Informationsvorenthalten von Van Helsing noch wirklich eine Intention steckt, die jetzt nicht metamedial für uns Lehrer ist.
Wir könnten ja mal raten. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass Van Helsing weiß, dass Dr. Seward ein Brautwerber von Lucy war. Ich kann mir aber vorstellen, dass Van Helsing grundsätzlich weiß, dass dieses Wissen, was er hier hat, ja, dass das auf jeden Fall über das Wissen der Schulmedizin in dieser Zeit hinausgeht und das grenzt ja dann häufig schon an so Blasphemie und Gotteslästerung und ne, also wer sagt, dass es Dämonen gibt, sagt auch irgendwie, also ne, ich glaube, er geht vorsichtig mit diesem Wissen um. Zu sagen, okay, wir müssen hier aufpassen, ich kann nicht mit dem ganzen Zeug, was ich jetzt weiß, um mich werfen, die denken alle, ich bin ein Hexer oder irgendwas, ja, und ich krieg nie wieder einen Job. So, ich bin angesehener Professor in irgendeiner Uni, weiß ich nicht. Vielleicht geht er damit einfach, würde er das erstmal so ein bisschen abchecken und wenn das sicher ist, was es ja offensichtlich relativ ist, dann weiht er auch die andere mit ein. Jetzt sind wir ja gerade schon ein bisschen so im Ausblick mit, aber das wäre wenigstens jetzt für mich eine stimmige Erklärung, ja, also warum er das so mit so zurückhält.
Genau. Und das ist ja auch das Interessante an dieser Van Helsing-Figur oder das Geheimnisvolle, dass wir im Prinzip auch dazu gezwungen sind zu interpretieren, warum er das macht. Ne? Weil wir bekommen ja von ihm keine Quelle sozusagen. Das heißt, wir betrachten ihn nur durch die Augen von Dr. Stewart und somit wird ja Van Helsing selbst zu einer Interpretationsfläche für uns. Ne? Also wir dürfen interpretieren, warum er die Informationen vorenthält, was sich vielleicht generell mit diesem ganzen Vampirismus abspielt, wozu im Prinzip das Beißen eines Vampirs bei einer anderen Person führt auch. Ne? Das wissen ja, das weiß man ja vielleicht damals zur damaligen Zeit noch nicht.
Ja, genau.
Aber das ist so dieser, da gibt es ja anscheinend irgendwie eine Schlussfolgerung, die daraus folgt dann entsprechend. Und wir können im Prinzip die Gefahr durch Van Helsing so ein bisschen erahnen, ohne klar zu wissen, was dann passieren wird im Prinzip.
Genau, es gibt nämlich eine Szene, kurz vor dem Ende von Lucy, da ist sie so in so einer wachen Form, da ist sie schon irgendwie wach da, aber scheint irgendwie verwandelt zu sein. Da ist sie, setzt sie plötzlich so ein Lächeln auf und schaut ihren Arthur so ein bisschen lüstern an und sagt, komm, küss mich, mein Schatz, oder irgend sowas. Und Arthur, klar, natürlich, beugt sich über sie und Van Helsing sieht das und interveniert sofort. Der reißt den so zurück, dass er quasi gegen die Wand geschleudert wird, um ihn davor abzuhalten, eben gebissen zu werden. Also irgendwann, auch das weiß Van Helsing. Und er kann offensichtlich unterscheiden, wann sie nicht in der, ich nenne es mal, vampirähnlichen Modus ist und wieder in dem anderen ist, weil der wechselt relativ schnell. Mhm. Und dann sagt sie, ja, mein Arthur. Und da ist Arthur erlaubt, durch Van Helsing jedoch noch einen letzten Kuss auf die Stirn zu geben. Mhm. Also das kann ja, diese Feinheiten kann Van Helsing unterscheiden. Mhm. Ja, es könnte ja fast sein, als hätte der schon einfach wirklich Leute erlebt, die so sind. Ja. Also Vampire erlebt.
Ja. Und da gibt's auch eine interessante Zusatzinformation, die da mitgeliefert wird, nämlich, dass im Zuge dieser Transformation und auch kurz bevor dieser Kuss stattfinden soll zwischen Arthur und ihr, ihre Bisswunden ja verschwunden sind. Und der intuitive Gedanke unsererseits wäre ja, okay, die Bisswunden sind verschwunden, sie ist geheilt, alles ist wieder in Ordnung. Aber Van Helsing sagt ja, nee, jetzt müssen wir besonders aufpassen im Prinzip, weil das ist gefährlich. Also eine kontraintuitive Reaktion im Prinzip, die daraus folgt. Ne?
Er wurde nicht ruhiger dadurch.
Ja, genau.
Hat eher zur Unruhe geführt.
Genau, ist zwischen sie gesprungen und Dr. Stewart hat gemeint, er hat sich noch nie gegen so etwas oder noch nie einen Mann sich gegen etwas so wehren sehen, wie das Arthur sie jetzt küsst oder so. Ne? So wird es beschrieben, ja. Genau.
Ja, ja.
War auch ganz spannend, ja. Und das war im Zuge dieser Transformation, ne? Also, wo...
Und das muss ich ja sagen, das ist wirklich so plump wie Van Helsings, ich erzähle nicht, was ich weiß, so elegant fand ich den zu beobachtenden Prozess von außen und wie das beschrieben wurde. Das war, im Grunde ging es da mit Lucy schon so gegen Ende, das war so, glaube ich, die letzte Nacht, letzter Tag so ein bisschen. Und im Grunde ist sie in so Phasen gewechselt zwischen Wachsein und Schlafmodus. Und wenn sie wach war, hat sie sich an diesen Knoblauchkranz festgehalten, geklammert, und jedes Mal, wenn sie in den Schlaf gegangen ist, dann hat irgendwas dazu geführt, dass sie diesen Knoblauchkranz von sich reißen wollte, ja, und dann ist sie wieder wach geworden und dann hat wir haben so auf jeden Fall die eine Seite, die auf jeden Fall weiß, okay, der Knoblauch hilft mir, das sagt die wache Lucy, ja, hat sie auch vorher schon gesagt, und dann gibt es diese dunkle Seite, die Schlafseite, die sich davon abgestoßen fühlt. Und wir gehen jetzt mal davon, also wir wissen das ja jetzt einfach, ne? Die wird offensichtlich zum Vampir. Jetzt können wir es mal auf den Tisch legen. Und dass diese Vampir, dass das so wie so ein Gleichgewicht war, ja, zwischen, okay, jetzt ist sie noch Mensch und jetzt wird sie langsam zum Vampir. Und das hatten wir dann zum Schluss in diesem wachen Moment, küss mich, Arthur, ja auch nochmal. Das muss ich sagen, das fand ich cool.
War fast wie so ein mechanischer Prozess, ne? Also sie ist näher am Schlafen, schiebt ihn weg, sie wacht wieder auf, zieht ihn wieder zu sich an. Ne? So kann man sich das irgendwie vorstellen. Und das ist ja auch, man kann das ja so ein bisschen übersetzen mit, je näher sie dem Schlaf und vielleicht so dem Unbewusstsein ist, dem Tod ist vielleicht, desto eher schiebt sie es von sich weg, ne? Also je näher sie auf der anderen Seite ist, desto eher möchte sie den Knoblauch weghaben, ne? Das ist so ein bisschen.
Ja, aber wir müssen uns mal belegen, das wissen wir ja nicht. Wir wissen ja nicht, dass der Knoblauch irgendeine Wirkung hat. Wir wissen, dass dieser verrückte Professor da kommt mit diesen stinkenden Pflanzen und ein ganzes Zimmer voll gepflastert hat. Und hat gesagt, Mädchen, du trägst den Kranz bitte. Wir wissen aber gar nicht, warum. Ja, wir sind noch im Modus von, es könnten Heilkräuter sein. Das war ja so die Sachen, ja. Aber es sind ja keine Heilkräuter, es sind ja eher Schutzkräuter. Und wenn wir das nochmal betrachten mit dem, wir wissen nicht, was der Knoblauch macht und irgendeine Macht in ihr oder zwei Mächte in ihr ringen um diesen, also dieser Knoblauch ist scheinbar irgendeine Sache, die das Wachsein vom Schlafen unterscheidet.
Ja.
So, und das fand ich irgendwie cool. Das fand ich gut beschrieben. Eine gute Szene, um zu beschreiben, jetzt verwandelt sich das Mädchen, ohne zu sagen, sie verwandelt sich. Mhm. Weißt du?
Ja, genau.
Das fand ich cool.
Ja. Und dann tritt dieser Tod ja in der Folge in Kraft. Das ist ja relativ kurz danach, dass sie stirbt. Und da ist ja auch das Interessante, dass ihre Schönheit auch zurückkehrt. Ne? Die Wangen werden wieder voller. Das heißt, sie wird wieder vitaler, entgegen dessen, wie man es erwarten würde eigentlich von der Toten. Ne? Das ist ja auch interessant, was dann heutzutage sozusagen geschildert wird.
Und sie hatten es irgendwie beschrieben mit, naja, jetzt wo sie tot ist, braucht das Herz oder sowas nicht mehr das ganze viele Blut bei sich behalten. Jetzt hat das Blut wieder oder der Körper wieder Platz, das Blut aufzunehmen oder was auch immer.
Ja, also noch so eine biologische Beschreibung, rationale wissenschaftliche Beschreibung, die man da auf,
ja, absolut.
Genau.
Ja, genau. Und das hat ja im Grunde damit begonnen, dass diese Stiche weg waren.
Genau.
Ja, das Gesicht wird wieder voller, die Lippen werden wieder rot, die Wangen werden rot.
Ja.
Ja. Und vorher wird sie beschrieben als dünn, das Zahnfleisch geht zurück und ist bleich. Mhm. Die Zähne sind irgendwie spitz und irgendwie wirkt sie.
Werden größer und die Eckzähne werden spitzer.
Ja, genau, war sie weiß wie ein Laken. Mhm. Ne?
Ja. Wir müssen bei Lucy aber trotzdem, glaube ich, nochmal so zwei, drei Schritte zurückgehen, denn diese ganze Situation ist ja auch interessant, dass Van Helsing ja interessanterweise, obwohl er derjenige ist, der keine Informationen uns gibt sozusagen und Stuart gibt, scheint er ja irgendwie zu wissen, was er hier zu machen scheint. Oder, ne, also er hat ja diesen Knoblauch, diese Knoblauchidee im Prinzip, diesen Kranz hier zu geben.
Die Knoblauchidee
2025.
Ja, ist sehr gut.
Ihr diesen Knoblauchkranz umzulegen und auch die ganzen Fensterbretter und Türen und so weiter mit Knoblauch zu versehen. Ne? Irgendwie hat man im Verlaufe der Zeit, die man das so liest, das Gefühl, oder zumindest so die Idee von, also wenn das wirklich, wenn all das, was Van Helsing sich jetzt ausdenkt und das mit dem Knoblauch wirklich, wenn er liegen bleibt und so, und wenn wirklich Dr. Stuart wirklich dort sitzen bleibt und über sie wacht und nicht wegpennt oder
so. Also sowas, wenn das alles so hinhauen wenn das würde, alles hinhaut, wie sie es geplant haben.
Dann hätte sie ja eine Chance zu überleben, hat man so ein bisschen das Gefühl. Es scheitert so ein bisschen an den anderen Menschen drumherum, ne?
Oder die Umstände, je nachdem. Ja, absolut. Mhm. Und einer der größten, da hatte ich dieses Meme von die nackte Kanone im Kopf, dieses Facepalm-Meme, weißt du, wo sich alle kollektiv die Hand vor die Stirn hauen, als die Mutter einfach das Fenster aufgemacht hat, um zu lüften die Knoblauch weggenommen hat.
Ja.
Oh, ich dachte, Mutti, ach Mutti.
Ja,
ja, sie hat es gut gemeint, gell, aber.
Absolut.
Ach je.
An ihr scheitert es und interessanterweise hatte ich das Gefühl, dass auch.
Aber sowas von.
Ja, interessanterweise hatte ich das Gefühl, dass alle anderen Menschen, die noch um sie drumherum sind, außer Van Helsing und vielleicht Dr. Stuart ab einem gewissen Zeitpunkt, dass die irgendwie zu einer Gefahrenquelle werden. Ne? Also ich hatte gedacht, diese zwei jungen Frauen, die auch noch in dem Haus mit aushelfen und
die
so weiter.
Die Mägde.
Ja, dass die auch noch irgendwie eine Rolle spielen und dann noch irgendwas versauen oder sowas tatsächlich. Ne? Also die Menschen werden zu einer Art Gefahrenquelle eigentlich. Das fand ich interessant. Und das setzt sich eigentlich auch durch den Roman bei anderen Figuren, finde ich, sofort. Also dass so generell die Menschen, die nichts über diesen ganzen Vampirismus und diese ganzen Umstände mit Dracula und so wissen, dass die so eine erstaunliche Sorglosigkeit und Naivität in sich vereinen. Ne? Also auch der Zoologe, kann man auch mal kurz sagen, der sich nicht groß zu kümmern scheint darüber, dass sein Wolf weggelaufen ist. Ne? Das ist dem, ja, da kommt schon irgendwie wieder und so. Ne? Also das sagt er jetzt nicht offensichtlich, aber er sitzt da ja in Ruhe da, isst, raucht seine Pfeife, er macht sich nicht auf die Suche jetzt zumindest nach diesem Wolf.
Der Wolf kam während des Interviews wieder.
Ja, dann kam er wieder, genau, richtig. Ja. Und da, ja, dann war alles wieder in Ordnung, aber das hätte ja auch nicht passieren können.
Der Wolf geht, weil er gehen möchte. Der wollte heraus.
Ja, genau.
Und offensichtlich will er jetzt nicht mehr raus.
Genau, das ist die Erklärung, ja.
Stimmt, da ist ein Wolf aus dem Zoo ausgebrochen und es hebt keinen an.
Und der Journalist stellt diese völlig berechtigte Frage, wie konnte das passieren? Und er sagt, ich gebe Ihnen jetzt mal einen Tipp, ne, warum das passiert ist. Ich glaube, der wollte raus. Alles klar, ja. Okay. Ja, und das ist natürlich dann, ne? Also das ist auch so ein schönes Beispiel für, es ist so eine Art Stellvertreterfigur für die Gesellschaft im Prinzip in diesem Buch, ne? Für diese Sorglosigkeit.
Ich sehe Dracula, dem im Grunde alles in die Hände fällt, weil er sieht, wie dumm die Menschen sind.
Ja, genau.
Der sitzt den ganzen Abend vorm Fenster und der braucht sich nicht mehr sorgen, dass da Knoblauch ist, weil irgendwer kommt rein und macht das Fenster auf.
Ja.
Und denkt, was? Okay, nur, ja. Du, wenn hier offen ist, dann komm ich rein.
Ja, ganz genau.
Also,
richtig, ja.
Also gut.
Ja.
Also.
Und diese Verbindung, die finde ich unfassbar charmant. Diese Verbindung aus diesen völlig inkompetenten, in Anführungsstrichen, Menschen,
ja.
dieser Naivität zusammen mit diesem Todesweg von Lucy, wie sie im Prinzip denen allen ausgeliefert ist auf eine Art und Weise. Das finde ich besonders zynisch und böse im Prinzip.
Ja,
ne?
Aber also. ich finde, das ist so ein naiv ist es jetzt aus der Perspektive von uns und
ja,
in Verbindung mit Dracula und dieser Übermacht, diesem Magischen. Wäre da nichts Magisches, da wäre nichts Schlimmes passiert. Weißt du?
Ja.
Also wir reden hier nicht also wenn wir den jetzt ausklammern, da gäbe es keine Fledermäuse, kein Wolf, der verschwindet, dann ist Lucy vielleicht mal gestolpert oder hast einen Husten oder was auch immer. Die können sich sowas leisten, wenn der nicht wäre. Nur ist halt eben Dracula da,
ja, genau,
der mit seinen Mächten spielt und plötzlich wirken diese Menschen so trottelig, wie sie sind.
Ja.
Mit unserem Wissen natürlich
dazu. Ja,
natürlich.
Ja. Wobei ich finde, dass so, also das Ausbrechen eines Wolfes, da kann man sich als Zoologe auch schon mal ein paar mehr Sorgen machen, finde ich. Und ich sag mal, wenn alles mit Knoblauch in einem Zimmer ausgelegt ist und Lucy noch einen Knoblauchkranz um ihren Hals hat, dann kann man zumindest auf den Gedanken kommen, das wird schon seinen Grund haben. Ne? Ich frage vielleicht vorher mal nach, bevor ich da was verändere oder so, weißt du? Das ist so ein bisschen
ja,
der Punkt wahrscheinlich.
Ja, gut, okay. Ja, ich weiß, ja, genau.
Und diese Verbindung aus dieser Naivität und so, klar, aus unserer Perspektive, aber bis zu einem gewissen Grad auch wirklich objektiv, würde ich sagen, und diesen Qualen, besonders in dem, was wir dann als Lucys Memorandum lesen,
ja,
fand ich wirklich fantastisch, weil das ist eine Passage, ich finde, die nimmt einen ganz schön mit, ehrlich gesagt. Also das war so für mich persönlich bisher so der emotionale Höhepunkt tatsächlich des Romans.
Das war der Teil mit dem Tod ihrer Mutter und so, ne?
Richtig.
Ja.
Also im Prinzip, wo wir auch diesen Terror im Prinzip so richtig schön beschrieben bekommen und spüren können, der gerade auf sie einprasselt. Ne? Also sie hat das natürlich, schreibt das natürlich retrospektiv, aber man bekommt so eine unfassbare Nähe, finde ich, zu dieser Situation, wenn da beschrieben wird von der Fledermaus, die ganze Zeit am Fenster ist oder den mehreren schwarzen Punkten, wie es ja auch dann beschrieben wird und so. Ne? Der Wolf, der durchbricht, dann vorher schon der Wind, ein zerbrochenes Glas und sowas, ne? Wie das alles auf sie einprasselt, dieser Terror plötzlich, ne? Um das mal wirklich zu sagen, in Verbindung noch mit der dann sterbenden Mutter und so. Das war wirklich, wirklich großartig gemacht. Ne? Und
ja,
wir wissen natürlich dann auch, dass es sich dabei um Dracula handelt, ne? Also durch
ja,
diese
unbedingt,
ganzen,
ja,
also im Prinzip diese ganzen natürlichen oder fast natürlichen Vorgänge, die da zusammenkommen, alles zusammen für sich betrachtet Dinge, die ja rational erklärbar sind, ne? Ein starker Wind, ein Wolf, der ausgelaufen ist, Fledermäuse vielleicht und so fort. Aber diese Kulmination von allem führt dann dazu, dass wir sagen können, okay, das ist jetzt wirklich übernatürlich,
ja,
und das hat was mit Dracula zu
ja,
tun,
genau,
mit dieser Figur.
Ich habe nicht so richtig, ich habe ein paar Sachen, wenn wir gerade in dieser Szene sind, ein paar Sachen nicht verstanden. Da sind ja die zwei Mägde. Und irgendwie, also die werden ja von, glaube von Lucy selber und aber auch von Dr. Seward am nächsten Morgen gefunden, wie sie mit Laudanum vergiftet in der Küche liegen. Ne?
Ja.
Also warum?
Ja.
Und wer hätte das getan?
Gute Frage.
Also die standen jetzt, glaube ich, niemanden im Weg, weil die ja selber nicht in dem Zimmer waren, in dem sich quasi die Action abgespielt hat.
Ja.
Die waren ja ganz woanders.
Das ist,
die
ja,
kamen ja dann später erst.
Absolut, ja.
Nachdem das alles rum war und die Mutter schon tot war und Lucy gesagt hat, Leute, fasst euch, ihr geht jetzt bitte runter, trinkt einen Wein, beruhigt euch.
Ja.
Aber dann sind sie da, war der Wein irgendwie vergiftet mit diesem Laudanum und dann lagen die dann da rum. Ich habe das nicht verstanden.
Keine Erklärung
was,
dafür.
Was,
ja,
also es, die kamen auch vorher nie vor. Hatte ich das Gefühl?
Nee, nicht wirklich. Also es wurde immer mal gesagt, dass es jemanden anscheinend gibt, der dort Essen zubereitet und so weiter.
Ja,
und so
aber
Bad eines,
ist jetzt
aber,
nicht so, dass die jetzt irgendeine Sprechrolle hatten oder so.
Ja, nee, hatten sie nicht. Nee,
das eine. Und das andere ist, dass ich mehrfach lesen musste, in welchem Stockwerk sich das Schlafzimmer befindet, offensichtlich oben, weil die Küche ist unten im Erdgeschoss. Und dann frage ich mich, wie kommt der Wolf da oben durchs Fenster durch?
Ah, na vielleicht gibt es da so eine Anhöhe, vielleicht ist das irgendwie in so, in so einen Berg oder sowas oder in so eine Anhöhe reingebaut, dieses Haus, weiß nicht. Also, oder er kann sehr gut springen. Ich weiß es nicht. Nee,
also ich dachte dann zwischendurch, okay, dann müssen die halt einfach unten sein. Dann vielleicht ist es einfach ein ebenes Haus und ich habe mir das Haus anders vorgestellt, aber ich habe mir das schon als mehrstöckig vorgestellt. Ja. Also zwei auf jeden Fall. Ja. Und ich habe da nochmal gelesen und es war wirklich im Obergeschoss, Untergeschoss, also so, weißt du so. Mhm. Und ich konnte das so schlecht verorten, dass dann plötzlich ein Wolf drin war. Und ich dachte erst, der kommt erst unten durch die Küche rein, aber das war alles oben. Es ist ja alles in dem Zimmer passiert, im Schlafzimmer von Lucy.
Vielleicht haben wir es dann natürlich auch mit einer Transformation im Flug zu tun, von Fledermaus zu Wolf sozusagen. Also, dass es sich dabei um Dracula handelt, wäre jetzt eine Interpretation.
Aber meinst du nicht, dass es der Wolf auf dem Zoologischen Garten ist?
Ne, der ist ja, ist das der? Also, der ist ja.
Na, ich dachte, das wäre der gewesen.
Also, der ist auf jeden Fall parallel. Wir wissen jetzt nicht, ob davor oder danach.
Na, das können wir doch rausfinden. Guck doch mal. Ja. Wir müssen rausfinden. Du guckst, wann das Memorandum war. Und ich gucke, wann der Artikel war.
Hier on the fly hier.
Ja, klar, das machen wir jetzt einfach hier so.
Gucken wir mal. Okay, Memorandum, das ist im...
Von Mina, das...
Ja, ich weiß. Ah ja,
nee, von Lucy.
17. September.
17. September.
Das Memorandum.
Ja, und am 18. genau, so kam die Gazette raus.
Ah ja, na okay.
Dann könnte der doch da bis dahin schon wieder zurückgekommen sein.
Genau, ja. Also wenn man davon ausgeht, dass...
Das ist der Wolf. Die hat den ja auch als grauen Wolf bezeichnet.
Ja.
Also beschrieben hier. Das ist schon, also die Beschreibung von der Paul Mall Gazette ist schon die gleiche wie von,
ja.
Von Mina.
Die Paul Mall Gazette war bisher immer eine sehr zuverlässige Zeitung.
Weiß ich nicht, aber ja, das ist der schon. Das ist der Wolf.
Ja.
Deswegen frage ich mich, also kann es ja nicht Dracula gewesen sein.
Ja.
Ja, der sich verwandelt hat. Okay, verstanden, aber. Und was waren die Punkte?
Oder es war vielleicht doch ein anderer Wolf oder sowas. Weiß man nicht. Also wir haben ja generell auch Heulen von Hunden aus der Stadt gehört. Das wurde ja parallel noch gesagt. Also dass das alles sehr kulminiert ist dann dazu. Weiß nicht. Also, na klar. Also du kannst jetzt natürlich sagen, es war der Wolf. Aber wir haben ja keine Erklärung dafür, wie dieser Wolf dann nach oben gekommen ist nach wie vor. Ne? Also das ist so ein bisschen die Schwierigkeit in der ganzen Geschichte. Es ist
vielleicht einfach gerade ein Logikfehler. Weil warum sollte das vorher in dieser Gazette erwähnt werden, wenn es nicht der Wolf ist, der später vorkommt?
Ja.
Weil ich hatte mir nämlich die Frage aufgeschrieben, während ich diesen Zeitungsartikel gelesen habe. Und die Frage hatte sich dann für mich geklärt, nachdem der Wolf da in diesem Schlafzimmer auftauchte. Ich dachte, ja klar, wird hier Wolf erwähnt, weil der muss ja irgendwo herkommen.
Also ich habe die Gazette generell, glaube ich habe da andere Schwerpunkte gesetzt, was ich da drin gelesen habe.
Ach so,
ich, ne?
Okay, ja.
Also zum einen, dass diese Naivität des Zoologen dort nochmal als eine Stellvertreterfigur sozusagen für die Gesellschaft aufgeworfen wird. Und zum anderen natürlich noch diese expliziten Beschreibungen von Dracula, der wieder als physisches Wesen, als physischer Mensch in Anführungsstrichen dann nochmal zu sehen ist, weißt du?
Ja, ich hätte denn eher gedacht, dass wenn Dracula der Wolf gewesen wäre bei Lucy da im Schlafzimmer, dann hätten sie irgendwie diese roten Augen mit reingebracht, weil die bringen sie immer.
Ja, wahrscheinlich schon.
Immer,
ja,
wenn sie Dracula beschreiben, bringen sie immer die roten Augen. Und selbst bei diesem Dude, der im Zoologischen Garten vor dem Wolfskäfig war, hatte die roten Augen. Er hat immer die roten Augen. Der hätte bei Lucy auf der Bank die roten Augen, die Mina gesehen hat. Ja, also das ist so.
Stimmt, ja. Ja,
und die waren in dem Fall nicht, deswegen muss das der Wolf gewesen sein.
Ja, klar, ist richtig.
Na gut, okay, dann klärt sich das noch nicht, wie der da hochgekommen ist.
Ja,
aber gut.
Auf jeden Fall eine tolle Szene mit dem Memorandum. Auch dieses Motiv, das Motiv der Einsamkeit, das fand ich auch ganz schlimm, dass sie nach ihrer Mutter gerufen hat, die nicht gekommen ist oder die dann erst später gekommen ist sozusagen und dort alleine dort oben ist. Das kommt so richtig gut raus dann da drin. Das fand ich wirklich toll.
Ja, und dass die Mutter sich im Grunde ins Bett gelegt hat, noch mit dem Abendrock dran, weil sie ja eigentlich gleich wieder los will und hat versucht dann so ein bisschen mitzuschlafen und hat aber auch diese Fledermäuse klatschen hören an der, weißt du, so, dann hat sie das erste Mal Lucy jemanden gehabt, der das so ein bisschen mit ihr geteilt hat. Ja, aber es hat keiner was gemacht. So.
Ja. Absolut, ja.
Und übrigens, wenn wir jetzt bei verstorbenen Elternteilen sind, der Vater von Arthur ist auch gestorben.
Der ist auch gestorben,
ja. Aber das ist in irgendeinem Halbsatz erwähnt worden, in irgendeiner Aufzählung. Also haben wir im Grunde jetzt in diesen drei Kapiteln drei Tote.
Ja, Genau, Hawkins noch, ne? Meinst du?
Ah, vier noch.
Was jetzt war nur? Ach so, ja klar, vier Tote, du hast recht. Lucy, ihre Mutter,
der Arthur-Vater und Hawkins, stimmt, genau, der Hawkins, auch noch gestorben ist. Vier Tote.
Was ja auch erstmal so nebenbei erwähnt wird, ne? Also wir kommen vielleicht dann noch auf die Briefe von Mina, aber da wird ja im ersten nur mal so im Nebensatz erwähnt, dass er Gicht hat,
ja,
und
genau,
im nächsten Brief ist er dann gestorben. Dann quasi.
Ja,
ne? Also, genau. Und sich dann auch vielleicht im ersten Brief schon denken kann, ah, warum erwähnen die das jetzt? Ah, wahrscheinlich. Ne?
Dem geht's nicht so gut.
Geht's mit dem auch nicht so.
Ja, ja.
Ja, genau. Genau, wir können noch mal ganz kurz sprechen über, das wäre dann auch das Letzte, was ich zum Zoologischen Garten hätte.
Ja.
Zu Dracula, der hier als physische Figur reetabliert wird, wenn man so will. Mhm. Oder wieder ganz klar wird, dass er jetzt in dieser Welt ist sozusagen.
Den letzten haben wir den nicht gesehen, ne?
Nee,
nicht so?
Die letzten zwei gar nicht. Es gibt nur diese Andeutung, dass das dieser schwarze Hund sein könnte im Prinzip, der da vom Schiff gesprungen ist. Aber ansonsten haben wir nichts von ihm selber mitbekommen. Außer diese schwarze Kreatur, die sich über Lucy beugt, ne? Das halt, ne? Aber so als in seiner, in Anführungsstrichen, menschlichen Figur sozusagen,
ja,
haben wir ihn nicht.
Ja, ja.
Wie wir ihn halt auch kennen, wie er bereits umschrieben wurde. Er wird ja auch hier genau umschrieben von diesem Zoologen mit dem weißen Bart, einer Hakennase, die roten Augen, die du bereits erwähnt hast, und diese große, schlanke Figur.
Mhm. Ne?
Und das fand ich interessant, dass er jetzt hier wieder physisch erscheint als diese Dracula-Figur. Ich hätte mir, glaube ich, persönlich für mich gewünscht, dass das ein bisschen weniger on the nose ist sozusagen und dass er nicht so genau beschrieben wird, weißt du? Also, dass man eher irgendwie sagt, ja, da war dieser große, schlanke Typ. Das hätte mir schon gereicht sozusagen als Andeutung, weißt du?
Reicht nicht, glaube ich.
Doch, ich glaube schon. Ich meine, ja, das ist ja eine Figur, also groß und schlank, da wissen wir doch, das reicht dir doch, um zu wissen, dass es Dracula ist, oder?
Wir ja, aber die Leser aus 1800 und vielleicht nicht.
Wieso nicht? Die wissen doch auch, dass Dracula groß und schlank ist.
Ja, es müssen die roten Augen sein, ich sag's dir.
Oder er hat auffällig rote Augen gehabt. Da war so ein Typ mit auffällig roten Augen.
Dass das niemanden wundert, dass der rote Augen hat.
Ja, das stimmt.
Als wäre das eine gängige Augenfarbe.
Ja. Ich fand das nur, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber ich fand das nur erstaunlich, dass wirklich jedes Merkmal, was wir von ihm kennen, uns hier nochmal wiederholt wird quasi.
Ja.
Ne?
Ja, ja, ja.
Es hätte auch eins gereicht, sage ich mal. Ne?
Okay, damit gehe ich mit.
Weißt du?
Eins hätte gereicht.
Ja.
Oder einfach elegant bleiben, weil wir wissen ja, irgendeinen Einfluss auf Wölfe hat er. Dann hätte man ja auch einfach den schlanken großen Mann nehmen können, bei dem die Wölfe plötzlich sich anders verhalten
genau,
hätten.
Genau, richtig.
Das
wissen wir seit dem ersten Kapitel.
Seit Jonathan da in dem Wald unterwegs war.
Genau.
Ja, das stimmt, ja. Gebe ich dir recht.
Genau.
Ja, alles klar.
Und schon
fertig. Bram, das war nichts.
Das war nichts, Bram. vielleicht beim nächsten Mal.
Bram. Genau. Ja.
Ja. Genau. Und ansonsten habe ich, glaube ich, zur Lucy-Situation, ich habe das hier in meinen Notizen die Lucy-Situation genannt, auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel, wenn ich das jetzt so durchgehe.
Ja.
Ihr Tod war erst der Anfang, ist das Letzte, was ich hier habe. Ihre Schönheit kehrt zurück. Nee, genau.
Eigentlich ja. Ich finde das gar nicht, also ich finde das gar nicht schlecht, dass jetzt ein bisschen was passiert. Weil wir haben jetzt dieses ganze Hin und Her von Mina und Lucy und dass sie sich gegenseitig so, das ist alles so heile Welt und freundschaftlich und hier, mit wem bist du zusammen und so. Gut, hat jetzt auch gereicht. So, und eine von beiden musste jetzt gehen, ja. Und wir hatten das letzte Mal schon, glaube ich, so ein bisschen spekuliert, wer ja so die Hauptfigur ist oder die Hauptfiguren sein könnten. Und da hatten wir so rausgearbeitet, irgendwie Mina vielleicht ein bisschen, Dr. Seward auf jeden Fall. Zumindest jetzt nach der Sache noch irgendwie, also ich sehe den Dr. Seward, das ist der Hauptdarsteller gerade, zumindest Erzähler. Und vielleicht wird Mina die Akteurin, mal gucken. So. Und dass es nicht Lucy sein wird und es muss ja irgendein dramatisches Element geben. Ja, es würde niemanden so derart stören, wenn es, keine Ahnung, was ich, irgendein Renfield wäre oder so. Ja, es muss jemand sein, der unschuldig ist. Ja, weil dann ist die Fallhöhe höher, wenn sie sich dann zum Vampir entwickelt. Ja.
Ja. Was ja gerade bei Lucy jetzt auch so richtig schön passt, ne? Also muss man wirklich sagen, sie ist ja die Unschuld in Person,
absolut,
wenn man so will, ne? Dieses junge, naive Mädchen,
ja.
Was von allen geliebt wird im Prinzip, ne? Und da geht's jetzt bergab quasi.
Das macht diese charakterliche Verwandlung,
ja,
wie
ja,
wir sie ja schon absehen konnten bei diesen drei Damen im Schloss, macht das ja noch extremer. Mhm. Wenn dann plötzlich Lucy kommt, ich weiß es tatsächlich einfach nicht mehr, wie die damit jetzt weitermachen, die dann vielleicht irgendwie lassiv und lüstern ist, ja, und ja, so, und ja, so ja. rausgeht ja. aus der ganzen Nummer, ja. Oder plötzlich sehr, nicht extrovertiert, aber so direkt ist, ja, ja. So, was sie ja vorher nicht war.
Ja. So. Das ist so die ganz starke Assoziation, dass das so eine ähnliche Frau jetzt wird wie die Vampirfrauen im Schloss, ne? Also das liegt irgendwie nahe, dass das so eine von diesen Gespielinnen wird vielleicht. Oder naja. Man weiß ja nicht so richtig, in welchem Verhältnis Dracula zu diesen Frauen dort steht. Wir haben ja mal gesagt, wir wissen nicht, sind es jetzt Töchter, sind es Bräute oder was weiß ich, ne? Irgendwie, ne?
Aber genau. In irgendeiner
Verbindung stehen die miteinander.
Aber es ist zumindest die erste oder so eine Vergleichsvariante von weiblichen Vampiren,
ja.
die wir haben. Ja, wir kennen keine anderen.
Genau. Also. Ja. Das ist ja quasi schon so ein erster Ausblick, dass Lucy sich in eine Vampirin verwandelt und dann zurückkehrt und vielleicht so lüstern dann, also entgegen ihrer bisherigen Charakterisierung agiert, wenn man so will. Ne?
Vielleicht steht sie nachts vor Arthurs Zimmer.
Ja,
und
genau.
Überfällt den genauso wie die, den Jonathan überfallen haben.
Ja. Also wir gucken mal weiter, wie es mit Lucy, wie sich das so entwickelt. Das war jetzt für diese drei Kapitel, kann man so sagen, der Haupthandlungsstrang,
ja.
der immer mal ja. so ein bisschen flankiert wird von so ein paar anderen Geschichten.
Bevor wir da hinkommen, habe ich noch was zu Lucy.
Ja, dann erzähl.
Lucy hat geschrieben, sie fürchtet sich vom Einschlafen, ne? Und hat so ein paar Sachen noch beschrieben. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie erlebt denn Lucy ihre... dieses Eintauchen in diese Zwischenwelt. Mhm. Weil wir, klar, wir haben rausgefunden, so das Memorandum, klar, das war alles dramatisch und so, aber das gibt keinen Blick rein. Mhm. Und auch die, nee, das war das Einzige von Lucy, vor die ganzen anderen Sachen noch. Auch das ist ja wenig aussagekräftig über das, was so da ist, sondern wir müssen irgendwie so ein bisschen gucken, was wir denn nehmen können, um davon ausgehend zu interpretieren.
Genau.
So, und sie schreibt sowas wie schweres Alpdrücken. Ich gehe da mal von aus, dass es so irgendwie Albtraum, Alpdrücken, weiß ich nicht, ob was sowas ist.
Ja, eine Bedrückung, ja? die entsteht dadurch, genau. Ja.
Angsterfülltes Warten und Fürchten, endlose Dunkelheit, Vergessen und böse Träume. Mhm. Das beschreibt sie. Mhm. Und ich dachte, wir können ja mal vielleicht mal so ein bisschen assoziieren, wo sie sich denn befindet, wenn sie nicht wach und bei Sinnen ist.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Hm.
Also
assoziiert, man kann versuchen, das irgendwie so für sich zu erklären irgendwie,
ja,
aber es gibt nicht viele Anhaltspunkte, ne? Also,
mit den Anhaltspunkten.
Genau, also das ist ja im Prinzip das, was ich vorhin meinte, dass wir uns immer darauf freuen, oder ging mir zumindest so, wenn Lucy einen Brief geschrieben hat oder einen Tagebucheintrag, weil man dann irgendwie vielleicht erhofft, irgendetwas darüber zu erfahren, über diese Zwischenwelt, diese Traumwelt, aber das kommt ja nicht, sozusagen. Ne?
Der Blick hinter die Kulissen.
Genau, also ich habe da natürlich auch irgendwie Bilder im Kopf gehabt. Ich habe so einen dunklen Friedhof bei Nacht im Kopf gehabt, wo dann plötzlich diese Dracula-Figur steht und sie empfängt irgendwie im Mondschein noch dazu mit so Sträuchern drumherum und so.
Mhm.
Und kurz davor ist sie sozusagen auszusaugen und dann wacht sie schreiend auf sozusagen oder was weiß ich, ne, aus diesem Traum. Das war so die Assoziation, die ich da habe. Ist vielleicht auch ein bisschen viel beeinflusst durch den Nosferatu-Film, der letztes Jahr kam.
Mhm. Kino, ja, vielleicht braucht man es gar nicht so direkt machen, aber ich glaube, das ist so ein Ziehen. Weißt du, der hat ja irgendeine Verbindung mit ihr durch den Biss oder die Bisse und das Aussaugen. Und wir wissen ja auch, dass er
hat er ja vorher schon durch das Schlafwandeln gehabt, ne? Also das Schlafwandeln wurde ja auch schon stärker.
Ja, genau, ja. Richtig. Und ich glaube, das wird immer mehr. Je mehr er sich an ihr labt, desto höher wird sein Einfluss bei ihr. Und ich glaube, kann mir auch sowas wie Gedankenschinderei vorstellen. Also sowas wie, wenn man sagt, okay, die Gedanken werden schwarz oder sowas. Weißt du, dass er so einen negativen Einfluss hat und im Grunde so das Leben nicht nur mit Blut aus ihr raussaugt, sondern im Grunde so alles, was da ist, so fernhält. Also alles, was so gut ist und normal ist, hält fern und er zieht sich wie so eine schleimige Masse, zieht sich dann irgendwie dazwischen, weißt du, und belegt so ihren Geist mit dem Düsteren, weißt du, dass da irgendwie gar nichts mehr durchdringen kann. Weil sie hat ja auch zwischendurch so gesagt, es ist dann wie, nachdem es ihr dann besser ging, es ist wie Auftauchen aus dem Wasser oder so. Also, dass sie irgendwo ist und aber gleichzeitig, wenn sie sagt, irgendwie angsterfülltes Warten und Fürchten, ist es ja kein sehnsüchtiges mein Prinz, ich warte auf dich, bis du mich holen kommst, sondern das ist ja irgendwie sowas wie ein Wissen, ich bin jetzt hier ausgeliefert, ja, ich höre den und ich spüre diesen Einfluss und vielleicht Gibt es da irgendwas, was dahin will, muss, ja, nicht anders kann, aber gleichzeitig weiß ich, dass das Gefahr bedeutet und dass ich im Grunde zum Tode verurteilt bin, weil ich aus dieser ganzen Suppe hier nicht mehr rauskomme. Mhm.
Oder wenn ich das jetzt mal so für mich interpretieren kann, was du gerade gesagt hast, dass alles Schöne, was sie sozusagen in ihrem Leben spürt, dass das so auf einmal dumpfer wird oder verschwindet oder von so einem schwarzen Schleier irgendwie verdeckt wird oder sowas. Ne? Mhm. Oder dass sie vielleicht auch ganz konkrete Visionen davon hat, wie, dass so gewisse Ängste verstärkt werden. Ne? Also dass vielleicht die Mutter dann von ihr geht im Traum oder stirbt oder sowas, dass liebender Ehemann Arthur oder verlobter Arthur sozusagen von ihr geht oder sowas, dass im Prinzip all diese dunklen Gedanken, die da mitschwingen im Leben eines Menschen, dass die dann auf einmal so verstärkt werden und dann sie sich in so einer Welt befindet, in der nur noch diese negativen Gedanken vorkommen und nichts draußen von dem ganzen Schönen und von den positiven Gefühlen, die sie ja eigentlich mit sich trägt. So als
Und Figur, das ne? beschreibt das Krankheitsbild der Depression.
Ah ja, so in der Art und Weise, ja.
Ja, ja. Und also, vielleicht weiß ich nicht, vielleicht kommt das ja irgendwie mit rein. Also, wenn man es jetzt auf der Metaebene sieht, weiß ich nicht, vielleicht ist Dracula die Depression.
Ja, genau.
Oder so, weiß ich nicht.
Ja.
Naja, ja, vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt oder so, aber.
Vielleicht gibt es Hinweise, falls Lucy wiederkommt oder
ja.
sowas.
Aber tatsächlich, so stelle ich mir das vor.
Ja.
Ja, im Grunde ist sie ein Stückchen Fleisch und der Rest badet im.
Ja, ja.
Im Moor des Grauens.
Ja, ich weiß ungefähr, was du meinst. Ja,
ja.
Stimmt.
Ja.
Hast du zu Lucy noch was ansonsten?
Ich habe noch was zu Knoblauch und Vampiren.
Ja, dann erzähl.
Weil da waren wir nämlich gerade, das haben wir jetzt auch häufig gesagt. Warte, ich muss kurz ein bisschen sortieren hier. Das habe ich ja. Genau, ich habe mal geguckt, also wo das herkommt mit dem Vampir, also Knoblauch. Das ist so, ich habe gedacht, das ist eigentlich so, wenn man so drüber nachdenkt, so eine sehr spezielle Pflanze auch. Ja, es geht nicht darum, dass man so eine Obergattung nimmt, sowas wie Farne oder Nadelbäume, sondern es ist Knoblauch. Es ist wie man sagt, es ist der Sellerie oder die Sauerkirsche. Und weißt du? Und es gibt wohl irgendwie drei grobe, ja, ich glaube, Theorien sind es ja dann am Ende, weil es ist ja keine Wissenschaft, gell?
Ach so.
Okay. Ja, die gibt es ja nicht, die Vampire, zumindest nicht die menschlichen. Da kommen wir auch noch gleich dazu. Und zwar wird gesagt, dass dieser Vlad der Pfähler, auf dem das, dieser Mythos so ein bisschen beruht, hat man ja auch in der ersten Folge, hat mir das, hört es euch gerne nochmal an, gesagt, dass der im Grunde Knoblauch nicht mochte und das so dazu beigetragen hat, dass Teil des Mythos wurde. Ja. Der nächste ist, dass die Vampire sehr geruchsempfindlich sind und Knoblauch an sich sehr stark riecht. Das wäre natürlich.
Das klingt schon wieder eher wie eine wissenschaftliche Erklärung, wenn es Vampire gäbe.
Ja, genau. Aber die riechen doch gut. Und wenn nicht.
Ja, so Anfang des 20. Jahrhunderts haben wir herausgefunden, Vampire haben einen sehr intensiven Geruchssinn.
Ja, oder die haben einfach ständig Schnupfen gehabt, da haben einfach nie was gerochen. Weiß man ja auch nicht. Aber jedenfalls riecht das wohl sehr stark und es sei wohl sehr unangenehm für die, wobei ich mir auch frage, na gut, gibt es vielleicht auch andere Pflanzen, die das so hinhauen. Aber gut, und dann soll es wohl, und das ist auch wieder eine weltliche Erklärung natürlich dafür, weil ja aber auch, das haben wir auch festgestellt, dieser Vampirmythos ja in der Welt entstanden ist. Ja, das ist ja eine Mischung aus, naja, Volkssagen, Glauben plus Krankheiten und alle, wie sie dann so vorkommen. Und Knoblauch hat einen Wirkstoff in sich drinne, der heißt Allicin, der wirkt antibiotisch und wird gegen Blutkrankheiten benutzt und dem Vampirismus wird ja nachgesagt, irgendwie Teil, also das ist ja eine wilde Mischung, da muss man dazu sagen, dass diese Legende auch durch Blutkrankheiten und allem, was dazu kommt, noch hervorgerufen wird. Ja. So. Und diese Vermischung von diesen drei Sachen ist möglicherweise der Ursprung, warum Vampire keinen Knoblauch mögen.
Ja. Haben wieder was gelernt.
Ist das Schön. Nicht toll?
Nee, wusste ich noch nicht tatsächlich. Ja. Ich weiß jetzt nicht, welche mir am besten gefällt, aber ich für meinen Teil begnüge mich damit, dass Vampire einfach keinen Knoblauch mögen. Der Grund
eigentlich
mag vielfältig sein.
Ja, das ist auch egal. Das stimmt. Ich habe mal, das fällt mir gerade ein. Jetzt muss ich mal einen kleinen Exkurs machen. Mhm. Es gab eine Zeit, in dem das Internet noch neu war, beziehungsweise ich das neue Internet noch entdeckt habe. Und ich war sehr in diesem Alien-Ding drin, Alien-Mythos-Kram, so Xenomorphs und wie sie alle heißen. Und dann habe ich wirklich, auf Internetseiten war ich da unterwegs, da ist man noch auf Internetseiten unterwegs gewesen. Die haben sich tatsächlich so ähnlich, nennen wir es nicht mal pseudowissenschaftlich, aber einfach so, doch nennen wir es einfach pseudowissenschaftlich, ja, damit auseinandergesetzt, wie diese Alienwesen heißen, aussehen, beschrieben werden, was sie tun, wo sie leben und wie ihre Sachen so sind, ja? Also nichts, wer hat sich das ausgedacht? Ridley Scott hat sich das ausgedacht. Ja. Oder hier, wer ist der HR-Kicker? Mhm. So. Aber diese Leute haben im Grunde sowas wie Wikis über Aliens geschrieben, bevor es Wikis gab. So, das fand ich immer witzig und da hat mich das dran erinnert.
Ja, aber es ist doch super schön, ne? Also das ist ja auch so ein bisschen die Erfahrung, dass das sehr, sehr häufig auch Menschen sind, die sich mit gewissen biologischen Vorgängen und sowas dann tatsächlich dann irgendwie auskennen und dann irgendwie versuchen, so eine Art Herleitung für dieses Universum irgendwie sich zu bringen, ne? Also wie könnte die Genetik eines solchen Wesens in einer Welt sozusagen aussehen?
Super gut,
so, ne? Das
ja.
ist ja super interessant
aber,
einfach.
Aber ich finde, das macht es doch irgendwie lebendiger in der Literatur selber, weil das ist ja irgendwas, was ja sein könnte.
Ja, ja, genau.
Vielleicht. Richtig. Oder wir überlegen uns mal, was das sein könnte.
Vielleicht erfahren wir ja hier in diesem Roman tatsächlich irgendwann nochmal von Van Helsing. Vielleicht ist das ja irgendwie tatsächlich mal so ein Ding, dass Dr. Stewart Van Helsing fragt, sind wir hier damals das mit dem Knoblauch bei Lucy, was war das eigentlich? So, kannst du mir das nochmal erklären, wie das? Und er fängt dann an, ja klar, also Knoblauch hat diesen Wirkstoff.
So ganz trocken. Ja, genau. Absolut antiklimaktisch. Ja.
Oder wir kriegen einen Tagebucheintrag von Van Helsing zu lesen irgendwie, dass er sagt, hat mich dieser Idiot da gefragt wegen Knoblauch und so. Ne? Das ist so weiß das nicht jeder? Hat er nicht mal irgendwie die Vampir-Enzyklopädie?
Ja, kennt ihr das Lied nicht? Ja, genau. Ja, ich finde es irgendwie schön, dass das so aus der Literatur rausgeholt wird und man dieses Thema holt man aus der Literatur raus und bespricht es im Rahmen unserer Welt.
Ja, genau.
Irgendwie ist es ganz eigenartig.
Gibt wahrscheinlich auch noch irgendwelche Erklärungen bezüglich Sonnenlicht und sowas, ne, dann später.
Ja, ja.
Oder Spiegelbild, ne? Dann vielleicht gibt es ja da tatsächlich auch dann irgendeine biologische Erklärung in dieser Welt oder sowas, ne?
Ja.
Oder irgendwelche Prozesse, die dort passieren, genau.
Ich habe jetzt nochmal durch meine Notizen geguckt und eine Sache habe ich noch zu diesem Lucy-Ding und dann bin ich aber fertig.
Erzähl.
Und zwar, das muss ich ja sagen, weil du gesagt hast, das Memorandum, das war so dramatisch, ja, das war so packend. Es gab einen Satz, den fand ich wirklich, der ist mir zu Herzen gegangen. Mhm. Und zwar war das, als Mina ihre Briefe an Lucy geschrieben hat, indem sie gesagt hat, hier, okay, Jonathan ist wieder da, ja, und da steht aber drunter, von der Absenderin nicht mehr geöffnet. Mhm. Also die Briefe von Mina hat Lucy nie mehr erreicht. Mhm. Und das fand ich, das war so endgültig. Und da war sie ja nicht mehr, da war sie ja noch gar nicht tot.
Da war
tot.
Sie noch nicht endgültig tot, ne?
Da ist sie in der Story noch nicht geschrieben, also in Dr. Stewarts Erzählung nicht gestorben. Mhm. Aber wir wussten schon, das wird nichts mehr. Mhm. Beide Briefe vor allem, ne?
Es gibt mehrere Punkte in diesem Roman oder jetzt in dieser Passage, wo man denken könnte, dass Lucy bereits gestorben ist, fand ich. Zum einen nach dem Memorandum. Also Memorandum ist ja sowieso erstmal, ich bin jetzt in Latein nicht so gut, um das exakt übersetzen zu können. Deswegen gibt es ja zwei Lesarten im Prinzip, die man daraus nehmen kann, nämlich Memorandum zum einen als Erinnerungsnotiz von Lucy für sich selbst sozusagen, dass sie sich etwas, eine Erinnerungsstütze geschaffen hat. Und das andere wäre ein Mittel zum Gedenken an Lucy.
Ja,
ne?
so habe ich es gelesen.
Das war genau richtig, ja. Und dann danach, nach dem Memorandum, sind wir dann wieder bei Dr. Stewart und Van Helsing, wie sie versuchen, in das Haus reinzukommen. Und da hast du eine extrem lange Dehnung von Zeit, wie die beiden versuchen, durchzukommen. Das geht über mehrere Seiten, wie sie merken, warte mal, die Tür ist abgeschlossen, nee, aber wir können noch mal hinten rumgucken, ob wir da irgendwie reinkommen. Dann durchschreiten sie einzeln diese Zimmer, finden erst die zwei Mägde davor. Und dann kommen sie im Prinzip ist das eine Passage, die dafür da ist, Spannung aufzubauen im Prinzip. Spannung war es in meinem Fall gar nicht, weil ich dachte wirklich, Lucy ist gestorben in dem Moment und sie finden sie jetzt vor. Auf der anderen Seite denkt man sich dann, das ist ja ein Tagebucheintrag, der von Dr. Stewart im Nachhinein gefasst wurde. Wenn ich jetzt meine, sozusagen eine Frau dort finden würde, die gestorben ist, in die ich verliebt war auch ein Stück weit, dann würde ich doch vorher nicht diesen ewig langen Prozess beschreiben, nochmal, wie ich versucht habe, in dieses Haus reinzukommen. Ne? Ja. Also das ist schon so ein Hinweis darauf, wahrscheinlich lebt sie, ne? Oder ist so ein Hinweis, den man währenddessen sich so denken kann, wahrscheinlich lebt sie dann zu diesem Zeitpunkt noch, ne? Aber trotzdem baut das ja so eine Spannung ab, weil es so lange dauert, bis sie dann endlich oben in diesem Zimmer angekommen sind und feststellen, ja, Lucy geht's überhaupt nicht gut, aber tot ist sie noch nicht. Wir können noch irgendwas tun.
Wir begleiten sie in ihren Tod.
Genau, ja.
Ja, ja.
Oder versuchen sie noch am Leben zu erhalten.
Ja, gut, aber passiert, ja, genau.
Da gibt's ja dann in der Folge die nächste Bluttransfusion durch Quincy Morris, der dann noch dazukommt, der ja eigentlich nur dieses Telegramm abgeben will von Arthur, ne?
Ja. Ja, stimmt, genau.
Genau. Richtig. Also sie wird ja noch am Leben erhalten dann. Aber du hast recht, dann kommen ja diese Briefe von Mina Harker sozusagen und dieser Zusatz, den du gerade vorgelesen hast, der gibt uns ja auch Gewissheit
so
darüber, dass sie gestorben ist.
Endgültig.
Ja, genau. Ja.
Dass dieser Brief absolut ins Leere läuft. Hm. Ja, irgendwer hat den gesammelt. Also in Anführungsstrichen
für
gesammelt,
uns, ja,
für
genau.
uns gesammelt und in Auflage 3 und 8 irgendwie gesammelt. So. Genau, aber Lucy, die ja also als Adressatin gedacht wurde, sieht den nicht mehr.
Ja.
Nee, von der Adressatin nicht mehr geöffnet. Nicht von der Absenderin nicht mehr geöffnet. Völliger Quatsch.
Ja, von der Adressatin, von der für die es geschrieben
ja, genau.
ist. Genau,
ja. Nee, weil ich gesagt habe, von der Absenderin. Das stimmt ja natürlich nicht.
Ja,
von
ja.
der Adressatin nicht
ja,
mehr geöffnet.
Genau.
Ach ja, gut.
Ja. Richtig. Genau, das war ja schon eine gute Überleitung, denn ich würde gerne so ein bisschen über Minas Briefe an Lucy sprechen. Genau, du hast schon gesagt, von der Empfängerin nicht mehr geöffnet, der Tod wird geforeshadowed und das, was dort in diesem ersten Brief zumindest beschrieben wird, ist auch ein sehr großer Kontrapunkt zu der Situation, die wir bei Lucy die ganze Zeit hatten. Ne? Also
ja.
Mina schreibt ja sehr euphorisiert davon, wie es Jonathan wieder besser geht, wie er jetzt zum Partner in der Anwaltskanzlei wurde, wie im Prinzip die Sonne aus dem Arsch scheint gerade. Ne? Also wie toll es ihr geht. Und dann fragt sie ja dann auch noch so, ja, wie geht's deiner Mutter und sowas. Ne? Also so ganze Sachen, wo wir als Leser ja. im Prinzip dann davor sitzen können und denken können, ja, scheiße, nicht gut.
Schwierig. Was mit der Hochzeit eigentlich?
Ja, genau, stimmt, das hat sie auch gefragt. Genau, ja. Ja. Richtig. Also das ist ein
ja.
riesiger Kontrapunkt. Wir bekommen parallel noch mit, das hatten wir vorhin schon mal erwähnt, dass Hawkins an Gicht leidet,
ja.
Ne, was ja dann schon so ein Foreshadowing ist, wo man sich als Leser auch fragen kann, warum wird das jetzt erwähnt? Und im nächsten Brief erfahren wir es dann, okay, da wird sein Tod so eingeleitet im Prinzip. Ne? Und genau, was ja dann auch so ein Zeichen dafür ist, für den zunehmenden Befall dieser Welt von Krankheit und Tod. Ne? Also nicht nur, dass wir im Prinzip jetzt diese beiden Toten bei Lucy haben, also Lucy und ihre Mutter, sondern dass ja gleichzeitig auch Dr. Hawkins auf einmal krank wird und stirbt. Und dann
nur Hawkins? Das ist kein Doktor?
Genau, nur Hawkins stirbt sozusagen, mhm. also der Anwalt
ja.
Hawkins sozusagen stirbt oder krank wird und stirbt. Und das Gleiche ja dann auch mit Arthur Hornwoods Vater passiert, der vorher schon krank war, aber den ist jetzt auch ereilt sozusagen. Ne? Also es mhm. wird alles so ein bisschen dunkler
mhm.
und das ist auch das, was die anderen Subplots, die wir hier haben, auch noch verstärken. Ne? Also Renfield wird wieder erwähnt, wird uns wieder ins Gedächtnis gerufen zwischendrin mal, ne? Der ja dann auch diese Aggressivität auf einmal entwickelt. In Kombination mit diesem plötzlich anderen Patienten dann noch, der auf Dr. Stewart losgeht mit dem Messer. Ne?
Nee. Das ist, nee, warte mal. Nee. Auf Dr. Stewart geht keiner los. Dr. Stewart ist nicht da.
Ah, auf diesen anderen Typen, genau, geht
das er
los.
Das ist quasi
ja.
eine Vertretung, weil
ja,
Dr.
Genau.
Stewart ist ja ständig bei Lucy.
Ja, genau.
Mit der beschäftigt.
Ja.
Und dieser andere Arzt, Dr., was weiß ich, wie er heißt, Thannery oder so,
ja.
Der schreibt das ja. Und der wurde von Renfield mit dem Messer verletzt.
Ja, genau, richtig.
Als der
ja.
in sein Büro kam.
Nicht von Renfield, ein anderer Patient war das. Habe ich so verstanden. Also ich habe verstanden, dass das ein anderer Patient nochmal war. Also weil er namentlich nicht erwähnt wurde einfach.
Nee, ich dachte, es war Renfield. Weil der hat sich ja auch dann über das Blut gelehnt und hat gesagt, der Meister Blut ist Leben und so. Also ich gehe mal davon aus, dass es Renfield war.
Auf jeden Fall wird uns das ja wieder ins Gedächtnis gerufen,
ja.
wenn man so will. Und wir bekommen sozusagen wieder diese Präsenz mitgeteilt, sodass wir wissen, okay, mit Lucy geht es jetzt sehr stark zu Ende sozusagen. Sie wird jetzt sterben innerhalb der nächsten Seiten, weil das ist ja alles vor ihrem eigentlichen Tod passiert
ja.
sozusagen. Wir haben das ja so ein bisschen nicht in der Reihenfolge besprochen jetzt gerade.
Mhm.
Und es geht jetzt im Prinzip weiter. Also die Stage wird so ein bisschen gesettet. Genauso wie ja diese Briefe auch so die Funktion haben von Mina, uns Mina und Jonathan wieder ins Gedächtnis zu rufen, ne? Sodass wir im Prinzip dann hier einen Subplot haben innerhalb dieser Passage, die wir jetzt haben, die jetzt dafür bereitgelegt wird, wieder als eine Art Haupthandlungsstrang zu fungieren irgendwann, ne?
Also
Die übernehmen jetzt wieder. Also Mina und Jonathan werden jetzt vermutlich, ist jetzt ein kleiner Ausblick schon, aber die werden jetzt vermutlich irgendwie wieder zurückkehren. Van Helsing ist da, der ist super interessiert an dieser ganzen Vampirgeschichte.
Ja.
Und die werden jetzt sozusagen als Gegenspieler aufgebaut von Renfield, der uns wieder ins Gedächtnis gerufen wird und dann seinem Meister entsprechend, ne?
Ich habe mir das so vorgestellt, wie so ein Theaterstück mit auf die Bühne, von der Bühne ab, dann kommen die nächsten, andere bleiben so ein bisschen im Hintergrund, dann treten die wieder an die Seite, ja, fängt mit Jonathan an und seiner ganzen Geschichte und dann mit Mina und so, dann waren die eher so quasi vorne auf der Bühne, dann sind die an die Seite getreten, dann kam Seward und Morris und Lucy die ganze Nummer und dann kam vielleicht Lucy und Mina zusammen und dann ist Mina wieder zurück und dann war es jetzt gerade nur Lucy. Lucy, ja, mit allem anderen drumherum, jetzt ist sie weg und jetzt kommt gerade wieder, kommen jetzt Jonathan und Renfield und so. Also, weißt du, was ich meine? So ein Auf und Ab mit unterschiedlichen Konstellationen. Alle sind irgendwie noch da, alle noch relevant und eins führt zum nächsten so.
Genau. Und so, mal ist ein Handlungsstrang dominant sozusagen. Genau. Der von Lucy ist jetzt quasi zu Ende, scheint es erstmal. Oder beziehungsweise die werden jetzt miteinander verflechtet und kombiniert in nächster Zeit durch die Figuren. Oder Dr. Seward noch auf der Seite, den habe ich jetzt gerade ein bisschen unterschlagen, auf der Seite von Mina und Jonathan und Van Helsing noch. Ne?
Also mir ist das aufgefallen beim Lesen, also diese Lucy-Storyline, die war ja jetzt sagen wir mal zu 90% dieser drei Kapitel jetzt, ja, das war diese, also im Grunde ging es um Lucy hauptsächlich und ich habe gemerkt, dass diese Einschübe von Mina, wie sie erzählt, wie sie mit Jonathan losgeht oder dass Renfield ja auch noch da ist, hat mich irgendwie irritiert, weil ich dann irgendwie so rausgeholt wurde, dachte, ach stimmt, den gibt's ja auch noch. Aber ich war so in diesem Bonus drin, was passiert denn mit Lucy? Gibt es jetzt noch eine Bluttransfusion oder, ja? Also, was geht da los? Und plötzlich ist es bei Jonathan. Und dann hatte ich so einen kleinen Moment des Umdenkens, dass ich mich dann erstmal auf diese Perspektive einstellen konnte. Und dachte, ja, stimmt. Der ist ja auch wieder da. Und der wollte ja da arbeiten. Und irgendwie wollte sie ja irgendwie Assistent sein. Oder, weißt du, so? Und ich habe gemerkt, als ich die Zusammenfassung geschrieben habe, deswegen habe ich die Zusammenfassung so ein bisschen auseinandergenommen und habe das mit Mina und Renfield nach vorne gelegt, weil das tatsächlich diesen flüssigen Ablauf einer kohärenten Storyline irgendwie im Weg stand. Ja, das fand ich so irritierend. Und deswegen hab das jetzt da rausgenommen und jetzt tatsächlich, wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, hat es ja natürlich die Wirkung gehabt, zu sagen, ach guck mal, ja stimmt, der ist ja auch noch da. Und es ist ja auch klar, dass Lucy, wenn man das jetzt mal in der Story betrachtet, ist, dass Lucy ihre Freude teilt. Ja, und auch möchte, dass Mina ihre Freude teilt und dass sie auch möchte, dass Lucy ihre Freude teilt. Also wie sie es einfach immer gemacht haben. Ja, und auch gesagt hat, oh, jetzt habe ich dir schon so lange nicht mehr geschrieben und du mir auch nicht und so, jetzt wird es mal wieder Zeit. Ja, also das hat irgendwie trotz der Irritation gut gepasst.
Ja, total. Es sickert so ein wieder, dieser Handlungsstrang. Ne? Es sickert so langsam ein und der wird jetzt wahrscheinlich dominant werden. Und die ganz starke Angst oder Assoziation, die jetzt natürlich mitschwingt, wir haben jetzt mit Lucy im Prinzip so ein Beispiel gehabt, wie dieser ganze Todesweg sozusagen nach einem Biss passieren kann. Die ganz starke Assoziation ist jetzt natürlich, dass das mit einer anderen Person jetzt auch eventuell passiert oder die zumindest in die Gefahr gerät, dass das auch so passiert. Und die große Angst ist natürlich, dass das Mina jetzt ist, ne? Also aus meiner Sicht zumindest so. Ne?
Die als nächstes dran ist?
Ja, genau. Oder mit der es, die zumindest in die Gefahr gerät, weil wir ja schon vorher diese Idee hatten, Lucy könnte jetzt zu einer dieser Bräute sozusagen werden. Ne? Oder, ne? Und Dracula hatte ja anscheinend noch nicht so richtig Interesse an einem Mann, wenn man so möchte. Ne? Also Jonathan ist ja in diesem Schloss mehr oder weniger zurückgeblieben. Und hat sich ja nicht wirklich verwandelt. Man weiß nicht so richtig, warum. Vielleicht ist er ja zwischenzeitlich irgendwie, gab es wirklich eine Art Heilungsprozess oder sowas.
Wir wissen gar nicht, ob der gebissen wurde.
Ja, genau, richtig, ja. Also, ne, wissen wir alles nicht so richtig. Aber wir wissen ja auf jeden Fall, es gibt diese Bräute. Lucy wurde gebissen. Es gibt jetzt so ein bisschen die Gefahr, dass Mina so als nächstes Opfer auserkoren werden könnte. Danke.
Weiß ich nicht. Ich würde es fast nicht sagen. Ich glaube, als nächstes irgendein Bauernopfer dran. Bei irgendwem, bei dem der Prozess nicht so lang geht und dass es nicht so dramatisch ist. Mhm. Weißt du? So, das ist so, das wird jetzt das erste Mal erleben wir das quasi. Und da baut er das auf und zieht das hin und so, macht es ganz Fallhöhe, hat mir von alles. Mhm. Ich glaube nicht, dass es Mina ist. Vielleicht versucht er es, aber vielleicht ist Mina ein bisschen gesettelter und ein bisschen sicherer in sich selbst. Weil wir hatten ja auch so ein bisschen die Theorie, dass je sagen wir, instabiler oder labiler der menschliche Geist ist, der jeweilige, desto eher ist er anfällig für Draculas Einfluss. Und vielleicht ist Mina einfach Mina. Fertig. Ja, die steht irgendwie gefühlt mit festerem Schritt im Leben als eine Lucy. Ja. Ich glaube, es als nächstes ist irgendwer anders dran, der nicht so viel, also nicht, wo die Fallhöhe nicht so hoch ist.
Ja. Glaubst du trotzdem, dass Mina im Kampf, falls es dazu kommen wird, gegen Dracula irgendwie eine größere Rolle oder so spielen könnte?
Ey, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich einfach nicht. Mhm.
Weil wir reden ja hier über eine Geschichte von 1897. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber das wäre ja schon ein gewisser feministischer Schritt, sage ich mal.
Das wäre geil, wenn es eine Ellen Ripley-Nummer wäre.
Genau, weil wir haben ja im Prinzip diese ganze Charakterisierung von, also dass hier geschlechtermäßig auch unterschiedliche Charakterzüge im Prinzip vermittelt wurden. Ne? Also Lucy ist ja so ganz klar Stereotyp, eine Frau der damaligen Zeit, im Prinzip relativ passiv, relativ naiv und so weiter und so fort. Bei Mina ist das ja ein Stück weit aufgebrochen schon.
Ja.
Und die Männerfiguren sind im Prinzip immer auf eine gewisse Weise handelnd und wollen sich hervortun und buhlen um die Frau und kümmern sich sozusagen auch um Lucy. Das haben wir jetzt 3 Kapitel über oder 4 Kapitel fast schon gesehen. Davor war es ja auch, kommt ja auch noch ein Teil dazu. Und wenn Mina jetzt da rausbrechen würde, vielleicht auch aktiver bleibt als Person, aus deren Perspektive wir die ganze Geschichte sehen, das ist ja auch schon ein großer Akt sozusagen, dann wäre das ja im Prinzip schon ganz schön, also jetzt nicht revolutionär oder sowas, ne, aber schon auf eine gewisse Art und Weise relativ fortschrittlich für den damaligen
Zeitpunkt. Ich glaube nicht, dass die das im Alleinschritt machen wird. Ich glaube, sie wird Teil dieser Scooby-Gang. Also so, die werden so als Entourage da irgendwie durchziehen, weil dann haben wir nämlich, wenn man es aus der Metaperspektive sieht, von jedem nochmal einen Blickwinkel. Ja. Weißt du? Ja. Dann haben wir, wenn Dr. Seward, Van Helsing, Mina, Jonathan vielleicht noch ein bisschen. Ich glaube nicht, dass Quincy Morris noch eine große Rolle spielen wird. Und vielleicht noch von irgendwem anderen. Also da haben wir mindestens 3 oder 4 Perspektiven, auf die wir irgendwie zurückgreifen können. Vielleicht kommt ja Van Helsing mit seiner Perspektive noch in seinen Dingern, weiß man ja auch nicht. Pass auf, und am Ende stellt sich raus, das ist im Grunde Van Helsings Buch, was ich meine. So, er hat es am Ende.
Er hat alles zusammengesammelt.
Er hat alles zusammengesammelt, ja, so. Weiß ich jetzt auch nicht, aber das kann ja mit sein, und ich glaube, die gehen als Scooby-Gang, gehen die da durch und versuchen dem Bösen auf die Schliche zu kommen.
Das ist eine total tolle Theorie, dass er sozusagen diese Geschichte erlebt mit all diesen Figuren und dann aber nochmal im Nachhinein versucht, diesen Fall aufzuarbeiten und sich nochmal alles zusammensucht sozusagen und das ordnet, um nochmal wirklich diesen Weg von Dracula und so weiter, das alles nachverfolgen zu können oder so, ne? Diese ganze Geschichte.
Ja, absolut. Fände ich spannend. Ja, absolut, ne? Also, oder Dr. Seward ist es, aber weiß ich, es wär natürlich ganz elegant, wenn er selber nicht der Hauptdarsteller der eigenen Geschichten wäre, weißt du? So, dafür ist mir Dr. Seward zu sehr. Aber es könnte auch Dr. Seward sein, der das am Ende so ein bisschen sortiert und sagt, okay, wir müssen das für die Nachwelt. Aber eigentlich ist das Thema von Van Helsing, ne?
Ja, im Prinzip schon, ne?
So.
Also ich fände es persönlich sehr charmant, wenn er selbst keine einzige Quelle hier ist, sozusagen. Was auch so ein bisschen dazu passen würde, dass man aus so einer Geschichte versuchen würde, seine eigenen Quellen sozusagen, die man so für sich privat als Tagebucheinträge vielleicht schreibt, auch so ein bisschen versucht rauszuhalten aus der ganzen Geschichte irgendwie, weißt du? Weil man schreibt ja private Sachen dort rein.
Ach so,
weißt du?
Ja. Ja, ja, stimmt.
Und dann eher die anderen sprechen lässt. Und das, was man selber so für sich geschrieben hat und seine eigenen Gedanken, die kennt man ja quasi. So,
ja,
weißt du?
Aber das könnte ja sein, dass es möglichst ein unverfälschter Tatsachenbericht sein sollte. Ja. Und wenn er der Beobachter ist, dann nimmt er sich natürlich da raus mit seinen Wertungen, um zu gucken, was ist rundherum passiert. Aber gut, weiß ich nicht. Das sind wir jetzt irgendwie in der Spekulation. Ja. Aber das wäre ziemlich elegant. Und ich glaube jedenfalls, Mina ist nicht alleine unterwegs. Das werden die als Gruppe machen.
Ich sag mal so, wenn ich jetzt das auftischen würde, was ich über diese Geschichte bereits weiß, dann würde ich das auch sagen. Ich glaube, das passiert tatsächlich.
Dass sie als Gruppe unterwegs sind.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob Mina ein großer Teil davon war, in dem, was ich jetzt gesehen habe, in anderen Medien oder sowas. Aber das werden wir ja lesen einfach.
Das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ich habe den Film ja auch gesehen, aber ich weiß nicht mehr, was da passiert ist zum Schluss.
Ja, okay.
Deswegen, ich würde mich jetzt gar nicht drauf verlassen, weil manchmal nehmen die Bücher andere Wendungen. Und tatsächlich bin ich mir gerade auch nicht mehr so richtig sicher, wie es weitergeht. Das heißt, wir könnten jetzt ein bisschen spekulieren. Also ich kann dir auch nicht mehr sagen, ob ich es weiter gehört oder gelesen habe als jetzt. als ich das irgendwann mal angefangen hatte.
Ach so.
Ich weiß es nicht. Ja, also das wäre zumindest das Erste. Die werden, genau, das wäre der ein Punkt, den ich noch habe, ist, dass jetzt alle die Leute jetzt so aufgestellt werden, dass sie jetzt alle zusammenarbeiten können. Ja, also eine Mina muss jetzt irgendwie, will jetzt ihre Lucy wieder besuchen oder muss jetzt zu Lucy, weil Lucy tot ist. Das heißt, sie hat wieder Grund, da hinzukommen. Vielleicht kommt ein Jonathan Harker noch mit, um seine Frau zu begleiten, damit sie ihn dann pflegen kann. Lucy ist raus, der Plot ist gesetzt. Ja, jetzt geht's los. Was wie, keine Ahnung, Akt 2 oder was? Keine Ahnung. Dann haben wir Van Helsing, der auf jeden Fall gehuckt ist von dem ganzen Fall. Dr. Seward sowieso. Der ist da. Wen haben wir noch? Dem Quincy Morris, der kommt noch mit. Vielleicht ist der Nächste, der drauf geht. Mhm. Kann ja auch sein.
Da haben wir einen Quincy. Dann Renfield.
Renfield ist sowieso da, auch an dem Ort und in der Nähe. Ja. Das war's ja eigentlich.
Genau.
Und alle sind, also alle, es verbündet die jetzt nicht nur der Ort, wo sie sind, sondern auch das Thema. Ja. Yeah, Lucy ist tot, die Umstände waren mehr als mysteriös. Mhm. Der Alte aus Amsterdam, der weiß Bescheid. Mhm. Und es gibt irgendwen, irgendwas passiert hier und dem müssen wir jetzt auf die Schliche kommen.
Der Alte aus Amsterdam ist auch TV-Krimi oder so.
Der neue Titel von Andrea Berg.
Ja, es gibt doch Der Alte in der ARD oder so, sowas.
Ach, keine Ahnung.
Ja, genau. Nee, genau. Das finde ich auch an Van Helsing so erstaunlich, dass der am Anfang auch relativ schnell hat Lucy mal besucht und ist dann relativ schnell wieder nach Amsterdam zurückgegangen. Ne? Und jetzt bleibt er ja über einen relativ langen Zeitraum auch schon da. Ne? Das heißt, man bekommt auch dadurch irgendwie mitgeliefert, okay, den interessiert das so, ne?
Der will jetzt hier bleiben. Und man kriegt die Warnung.
Ja, genau.
Auch elegant, muss man auch sagen. Da kommt die Warnung und dann steht dann oben drüber noch sowas wie, wurde an die Adresse geschickt, aber da ist er nicht mehr, deswegen kommt der Brief 24 Stunden später an der eigentlichen Adresse an.
Ja, genau.
Ich dachte, hey, was sind die Informationen jetzt? Ja. Aber die war ja essentiell.
Ja,
die absolut. War ja wichtig, weil ja Dr. Seward und Van Helsing einfach zu spät kamen und Lucy deswegen gestorben ist. Mhm. Wegen der Post.
Ja, genau, weil die Post nicht funktioniert
hat. Die Post nicht funktioniert.
Ja, genau. Ja.
Ist Lucy gestorben.
Richtig, ja. Gesellschaftskritik an der Londoner Post-Zustellung
sozusagen. Die Bahn zu spät.
Die Bahn zu spät. Genau.
Ist das Mädchen tot.
Ja, genau. Ja. Nee, absolut. Ja, es gibt natürlich dann noch diesen Punkt, das haben wir schon so ein bisschen angedeutet vorhin, dass Lucy eventuell zurückkehren könnte. Mit dem Wissen, was wir über Vampire so haben, kehren die in der Regel zurück. Ne? Aber das wäre jetzt so ein Punkt, dass das vielleicht passiert einfach. Ne?
Ja.
Und dann vielleicht auch kontraintuitiv oder sozusagen gegen ihre ursprünglichen Gewohnheiten und gegen ihr ursprüngliches Wesen als Mensch sozusagen handelt und sich anders verhält einfach.
Ja.
So, ne? Das wäre noch so ein Punkt, das ist glaube ich auch so ein Punkt, mit dem sich die Figuren dann noch beschäftigen werden, was vielleicht auch dazu führen wird, dass so jemand wie Mina da nochmal extra geguckt ist, herauszufinden, was da los ist und wie Lucy zu so etwas werden konnte sozusagen, zu so einer Figur.
Das heißt, die müssen dann Lucy enthaupten oder was? Oder dann
dem
Flock ins Herz.
Genau, das richtig. Das werden wir noch erfahren, wie man Vampire umbringt, eventuell. Wir wissen, dass es einen Flock ins Herz gibt.
Ach, da waren wir noch gar nicht.
Genau, da waren wir noch gar nicht. Aber eventuell wird das ein Thema, genau. Vielleicht
ja,
wird
auch
so ein
Thema. Aber
guck mal,
das ist doch, das ist doch super. Das ist doch ein perfekter Konflikt, der da aufkommt.
Hm.
Ja, auf der einen Seite die drohende Gefahr vor dem übernatürlichen Bösen, wenn wir diesem jungen Mädchen, das so da so schön mit wonnigen roten Wangen liegt und doch so lebendig aussieht, plötzlich immer einen Flock durchs Herz hauen.
Und nehmen wir mal an, dass Lucy tatsächlich als eine Art Vampir zurückkommt und dann aggressiv ist gegenüber anderen Menschen sozusagen und diese auch beißt, liegt es natürlich nahe, dass so Leute wie Arthur Holmwood oder Dr. Seward dann auf sie treffen, ne? Oder Quincy Morris
Arthur
halt,
Holmwood,
ne?
Den haben wir auch noch.
Stimmt. Quincy Morris hat mal als Bauernopfer, vielleicht ist das so.
Ja, oder Arthur.
Ja, oder Arthur.
Arthur hat nichts mehr zu verlieren.
Ja.
Der hat seine Schwiegermutter verloren, der hat seine Verlobte verloren und seinen Vater verloren.
Ja. Scheiße aus für Arthur.
Arthur. Ja, okay, ja das wär natürlich, ja.
Ja.
Was haben wir denn noch so Schönes? Was haben wir denn noch? Was geht denn noch? Ich will mal wissen, was mit Jonathan noch ist. War es das jetzt mit dem?
Ne, der wird jetzt mit zurückkommen einfach und wie du schon gesagt hast, wird der eventuell Teil einer Crew, die tollkühne Crew, die sich, die sich dem Herrn Dracula entgegenstellt.
Gibt's noch ein Intro?
Wird sich mit Renfield battle dann.
Ja, ich hab den so als irgendwie noch so als ersten Hauptcharakter eingespeichert, aber.
Ja, das war das, am Anfang hat man das.
Das war offensichtlich nicht.
Und aber so kann man sich. Vielleicht irren wir uns ja auch bei Mina dahingehend, ne? Die hatten wir ja auch so als Hauptcharakter. Eingespeichert, so ein bisschen. Dadurch, dass sie sehr präsent war und wir sehr viel durch ihre Perspektive mitbekommen haben.
Ja. Vielleicht, jetzt ist Dr. Seward.
Täuscht sich das ja auch. Ja, absolut. Vielleicht ist das gar nicht so wichtig im Endeffekt, wer Hauptcharakter ist oder so.
Es ist halt einfach ein, wie nennt sich das, so Film mit ganz vielen Berühmtheiten, ein Ensemble.
Ach so, ja.
Ein Ensemble-Spiel. Genau so.
Ensemble-Film.
Ja. Kann ja auch sein.
Genau, Dracula, nee, Van Helsing's Eleven, die jetzt gegen Dracula kämpfen.
Okay.
Genau. Ich habe nicht mehr so viel, Olli. Beziehungsweise ich habe nichts mehr eigentlich. Ich habe noch so ein paar ganz kleine Sachen, aber die sind nicht unbedingt der Erwähnung jetzt wert, um diese Folge noch unnötig zu ziehen.
Okay. Ich im Grunde auch nicht. Ich fand es wirklich gut. Mir hat es richtig Spaß gemacht, kann ich mal sagen. Ja. Also es hat richtig, hat irgendwie gut angezogen. Man war gut drinne. Mhm. Ich glaube, es macht auch die Länge von manchen Passagen. Es hilft mir, wenn Dr. Seward meinetwegen Tagebucheinträge hat, die über eine ganze, mehrere Seiten gehen, dann habe ich da so ein Gefühl, da passiert ein bisschen was Flüssiges. Mhm. Und ich muss nicht so springen zwischen Briefen und Telegrammen und Zeitung und so. Das war ja in dem Fall recht übersichtlich. Das fand ich gut. Mhm. Hat Spaß gemacht.
Ja. Hat doch diese, es hat natürlich auch so ein bisschen den Effekt, dass die Zeit dadurch sehr gedehnt wird im Prinzip, ne? Also man ist so bei einer Person und weiß, jetzt ist so eine gewisse Ruhe erstmal drin an einem gewissen Ort. Wenn man sehr viele verschiedene Quellen hintereinander hat, hat das eine sehr große Hektik gleich, ne? Was auch einen schönen Effekt haben kann.
Unbedingt, aber man muss gedanklich so springen.
Ja.
Und so kann man dem Ganzen erstmal so kohärent irgendwie folgen. Okay, jetzt passiert das eine und dann das nächste und alles hängt irgendwie zusammen, so.
Ja.
Das fand ich ganz gut.
Absolut, genau. Ja, dann verabschieden wir uns damit.
So, was lesen wir denn als nächstes?
Dracula.
Gut.
Von Bram Stoker lesen wir. Genau, ciao, macht's gut. Nein, also wir lesen die Kapitel 13 bis 14 zum nächsten Mal. In unserem Fall sind das die Seiten 213 bis 253, also ein kleines bisschen kürzer. Nur zwei Kapitel jetzt irgendwie. Mhm. Haben wir uns aber so eingeteilt und das lesen wir zum nächsten Mal und besprechen die dann.
Genau, das könnt ihr auch tun. Oder ihr lasst es einfach und freut euch auf die nächste Folge, in der wir das einfach genauso komplett und umfassend wieder besprechen.
Genau.
So.
Gehen wir mal davon aus. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Das ist unsere Mission. Podcast-Mission 2025.
Richtig.
So. Und damit habt eine schöne Zeit. Viel Spaß beim Lesen oder auch nicht. Und bis später.
Gebt uns eine gute Bewertung auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf keine Ahnung, wo wir noch alles sind, YouTube. Wir haben einen Instagram-Kanal, auf dem ihr uns folgen könnt. Wir haben auch einen Subreddit tatsächlich.
Ja.
ja, genau. Macht's gut. Ciao. Das noch als die letzten Worte. Tschüss.
Ciao.